Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich mich ganz, ganz, ganz besonders gefreut habe, weil ich auch einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast hier habe, denn ich habe die Podcast-Prinzessin des Podcast-Imperiums zu Gast. Hallo Mary!
Hallo Gregor, ich glaube, das ist die schönste Begrüßung, die ich jemals erfahren durfte. Ich freue mich, hier zu sein, zu diesem besonderen Anlass.
Das freut mich. Ja, bei dir sprießen ja die Podcasts wirklich überall. Du bist ja nicht nur mit mir natürlich zusammen im Grauen Rat. Du hast ja kürzlich noch einen weiteren Podcast gestartet.
Genau, Radio Amphipolis, den deutschen Xena-Podcast. Ich glaube, es ist der erste und vor allem der einzige mit mehr als einer Folge.
Ich hörte davon schon, dass andere durchaus mal eine Folge gemacht haben. Ja, finde ich super. Ganz ehrlich, ich bin auch schon ein begeisterter Fan und auch so ein bisschen zu hören an einer oder anderen Stelle.
Aber ja, da ist auch nochmal vielen Dank für, dass du uns die Inhalte so schön zurechtlegst.
Kredenzt, genau.
Ja.
Ja, aber wir haben uns ja mal zusammengekabelt, witzigerweise eigentlich auch auf etwas, was bei einer Radio Amphipolis-Folge passiert ist, weil da habt ihr kurz über den Film, wie Sascha immer bei mir hört, Kevin in the Wood, Kevin, The Cabin in the Wood, habt ihr kurz angesprochen und da kamt ihr quasi auf mich auch ein bisschen, oder?
Richtig, und zwar ging es darum, in der Folge Aufstand der Titanen bei Xena laufen selbstverständlich Titanen rum und machen Ärger. Ja. Und am Ende werden sie versteinert und einer im letzten Moment, bevor er versteinert, reckt so die Hand hoch und will noch Xena und Gabriel zerschmettern, aber versteinert dann. Und die Szene hat mich halt an die allerletzte Szene in Cabin in the Woods erinnert. Mhm. Und daraufhin hat mir dann Sascha davon erzählt, dass du den ja auch so gerne magst wie ich. Während Sascha mit Horrorfilmen ja nichts anfangen kann, aber durch deine Erzählung ja schon ein bisschen was wusste.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin total immer noch entsetzt, dass Sascha den Film nicht kennt. Also wirklich. Wir müssen aber auch wirklich eine fette Spoilerwarnung geben, weil ich glaube, wir können wirklich nicht über diesen Film reden, ohne dass wir ihn im Prinzip wirklich komplett spoilern. Na, also wer ihn noch nicht gesehen hat, guckt ihn unbedingt vorher an. Und ich muss ja auch sagen, ich habe noch eine andere Beziehung zu dem Film, nämlich mit meinem guten Kumpel Christoph, mit dem ich hier Nerd und Krempel und Lone Gunman Show mache. Der mag den Film zum Beispiel gar nicht. Na, der mag den gar nicht. Und zwar, weil der Film ihm einen Gag kaputt macht. Er hat immer gesagt, wenn Leute ihn fragen, was passiert denn in dem Film, hat er immer gesagt, alle sterben und am Ende geht die Welt unter. Also universeller als Antwort. Und bei dem Film, fand ich immer super. Seitdem, ich glaube, das nervt ihn so latent. Deshalb ist er da nicht der größte Fan. Aber wie gesagt, wir beide sind von diesem Film ziemlich begeistert. Und du wolltest uns ja mal so ein bisschen was zur Story von dem Film erzählen.
Vielleicht darf ich einmal kurz vorher nochmal erzählen, wie ich auf diesen Film aufmerksam geworden bin. Und zwar habe ich damals, ich war in den USA unterwegs und habe den Trailer zu dem Film gesehen und ich konnte mir halt überhaupt nicht erklären, was zum Henker ist das für ein Film. Weil dieser Trailer war so geschnitten, also wahrscheinlich verlinkst du den ja auch in den Shownotes, das hätte alles sein können. Ein Science-Fiction-Film, ein Horrorfilm, ein Teenager-Film. Und ich war der festen Überzeugung, dass das wirklich ein Science-Fiction-Film mit einem merkwürdigen Experiment ist, der das nur mit dem Horror so ein bisschen auf die Schippe nimmt und so tut, als wäre da was. So, das war es dann nicht ganz.
Ja. Er spielt.
Aber so ein bisschen Science-Fiction-Elemente sind ja drin.
Ja, er spielt unheimlich mit Erwartung. Und ganz ehrlich, allein der Titel, ne? The Cabin in the Woods, ne? Die Hütte im Wald. Ja. Das ist aber so ein typischer 0815 Titel eines B-Movie-Horrorfilms.
Ja. Richtig. Und ist ja an sich eigentlich schon eine Anspielung auf einen Klassiker des Horrorfilms. Aber bevor wir da hinkommen, mache ich dann wirklich mal kurz die Zusammenfassung. Ja. Der Film ist im Prinzip so ein bisschen zweigeteilt. Und zwar haben wir einmal diese klassische Handlung von 5 Studenten fahren in eine abgelegene Hütte in den Wald, trotz Warnung. Und erleben da grauenhafte Sachen, trotz wirklich Warnung. Und da ist von Anfang an, merkt man, die Charaktere verändern sich so ein bisschen. Und der, der immer bekifft ist, stößt Warnung aus von wegen, oh, das sind nur Puppenspieler. Das ist alles nicht so, wie es sein sollte. Und die Leute verändern sich und alle sagen, ach, ne, war so ein bisschen viel gekifft, lass mal. Die andere Handlung handelt von ein paar Wissenschaftlern und einem merkwürdigen Komplex, die ganz viele Andeutungen machen, die man am Anfang überhaupt nicht wirklich versteht. Und auch ganz viel mit diesen Erwartungshaltungen spielen. Und man denkt erstmal, das ist ein ganz normaler Komplex. Nein, es stellt sich raus. Die führen ein mysteriöses Ritual durch, was aber hochtechnisiert ist, und sorgen dafür, dass unsere Jugendlichen in dieser Hütte, also die wurden alle dahin gelenkt, die müssen alle bestimmte Rollen ausfüllen und müssen dann praktisch ihre Todesart auswählen, weil mit dieser Todesart, die alle 5 beziehungsweise mindestens 4, die Jungfrau darf leben, müssen sterben, um die alten Götter zu besänftigen, die unter der Erde schlummern und schon ewige Zeiten, wir wissen, glaube ich, nicht genau in welchem Rhythmus, ich glaube, jährlich müssen die besänftigt werden von einer von verschiedenen Ritualstationen auf der Erde mindestens. Und an diesem, ja, tragischen Tag haben alle anderen Stationen versagt und es hängt praktisch an den Amerikanern und ein paar, Redneck-Torture-Zombies, glaube ich.
Ja, richtig, richtig. Mensch, sogar Japan hat versagt.
Ja, Japan versagt nie.
Ja, und wie schwer kann es sein, eine Neunjährige zu töten? Das ist das sind eine dieser Fragen, die sich der Film stellt.
Ja, und da muss ich auch echt sagen, also diese Waage zwischen echt abstrusem Humor und Horror, ich meine, der Film ist auch ab 16 freigegeben. Mhm. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der von Anfang an ab 16 freigegeben, ob es eine ungeschnittene Version gibt. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall sind da ja eine, klar, ein paar Horrormomente sind auf jeden Fall drin.
Auch einige durchaus.
Auch relativ krasse. Mhm. So, aber an vielen Stellen ist er halt auch abstrus witzig. So, und im Prinzip kommt es, wie es kommen muss. Man hat so ein bisschen, die Dezimierung der Studenten durch die Redneck-Torture-Zombies. Und man denkt, der Bekiffte wäre tot. Nee, ist er nicht. Er rettet nämlich die vermeintlich noch lebende Jungfrau, während schon die Party in dem Ritualcenter losgeht.
Das ist so großartig.
Dort klingelt dann das rote Telefon, es wird gesagt, oh, da stimmt was nicht. Denn der gute Kiffer hat mittlerweile festgestellt, da ist nicht alles mit rechten Dingen zugelaufen und hat in den Gräbern der Zombies einen Fahrzeug entdeckt. Fahrstuhl entdeckt und möchte mit dem praktisch und der geretteten Jungfrau, die natürlich auch keine Jungfrau ist, die nehmen, was sie kriegen können.
Definitiv, ja.
Fahren dann runter und stellen fest, oh mein Gott, wir sind in einem Cube und hier sind alle Monster, die wir uns so vorstellen können. Wir durften unsere Todesart auswählen. Die fahren runter in dieses Labor, hetzen im Prinzip zu Ablenkungszwecken alle Monster auf die Belegschaft. Es folgen, glaube ich, aus einem dieser Fahrstühle werden auch nur eimerweise Blut geschüttet.
Ja.
Kommen unten an, die Bürogelegenschaft, die wir mittlerweile eigentlich ins Herz geschlossen haben, verstirbt tragischerweise der Letzte dadurch, dass die Jungfrau, nenne ich sie jetzt mal, sie hat auch einen Namen, Dana, glaube ich,
genau,
ihm verschreckt ein Messer in die Brust rammt und er bittet sie, töte ihn. Mhm. Ja, weil im Prinzip nur, wenn sie jetzt ihren Freund tötet oder der jetzt noch schnell stirbt, können die alten Götter besänftigt werden. Es folgt noch ein großartiger Auftritt von Sigourney Weaver als Direktorin des Ganzen. Die Bezeichnung Direktorin müssen wir uns merken für später. Die nochmal appelliert und in einer abstrusen Folge von einem Werwolf, der kommt, einer kleinen Handgemenge, Dana möchte ihn erst erschießen, dann doch nicht, sitzen die am Ende unten in diesem letzten Ritualraum und beschließen, ach, was soll's. Sollen doch die bösen alten Götter wieder herrschen.
Vielleicht
uns egal, was mit der Menschheit passiert.
Genau, vielleicht machen die Nächsten es besser.
Genau. Ja, böse alte Götter haben immer alles besser gemacht.
Definitiv. Das habe ich auch gedacht. Da dachte ich, das ist sehr optimistisch, dass diese Götter, die offensichtlich früher, ne, die Erde beherrscht haben und in eine Hölle verwandelt haben, dass die irgendwie die Nächsten jetzt ranlassen. Ja. Weißt du?
Na gut, die Menschen sind ja auch irgendwie dann gekommen und dann sind die Alten nach unten gegangen. Also irgendwas muss ja damals passiert sein, ja. Wir wissen es nicht.
Genau, aber diese Parabel ist ja eigentlich die, das ist, also was uns erzählt wird, es hat immer schon diese Götter gegeben, ne? Und auch unsere Albträume von diesen Monstern, die in dem Film vorkommen, sind eigentlich nur da, weil es wirklich diese Monster im Prinzip gibt, ne? Also es gibt einmal diese Monster und dann gibt es diese Götter, diese Titanen. Und weil Menschenopfer heutzutage ein bisschen schwierig sind durchzuführen, und ein bisschen relativ unbeliebt, wenn man das macht, hat man sich für diesen Weg entschieden, dass man das quasi so Jugendliche, weil es müssen immer junge Leute sein, in solche Situationen bringt, dass sie sich quasi selbst, sich quasi selber opfern, um damit diese Titanen zu besänftigen. Das ist so dem Zeitgeist entsprechend so ein bisschen halt. Ne? Das fand ich schon mal total brillant, weil das ja genau diese Metaebene ist, die man sich als alter Horrorfilmgucker wie ich, weißt du, als jemand, der, weiß ich nicht, als ganz junger Mensch schon die 48. Raubkopie von Evil Dead und Tanz der Teufel, was eindeutig, ganz ehrlich, von Band auf Band auf Band ist, eindeutig so die Vorlage davon gesehen hat, war immer schon seitdem die Frage, warum verhalten die sich so dumm? Das war immer schon die Frage.
Ja, und du kannst den gesamten Film ja auf einer Metaebene dahingehend sehen, dass im Prinzip die Wissenschaftler, die Regisseure oder das Filmteam sind, das dafür sorgt, einen Film zu machen, und die großen Alten oder Titanen, die da unten sind, sind praktisch nichts anderes als wir, das Publikum.
Ja, richtig, genau, ja. Ja,
die diese niederen Bedürfnisse haben.
Genau, richtig, genau. Die befriedigt werden müssen, quasi.
Ja, und deshalb kann man auch sagen, ne, Sigourney Weaver ist gerade im Englischen dann the director, also der Regisseur.
Ja. Diese Organisation, die hat auch keinen Namen im Film, ne?
Nee.
Sie erinnert uns, ich glaube, das habt ihr sogar auch angesprochen, sie erinnert uns natürlich ein bisschen an die Initiative aus der vierten Buffy-Staffel, oder? Also so eindeutig, ne? Irgendwie so eine Regierungsorganisation, die halt die Aufgabe hat, so die Monster unter Kontrolle zu halten, und das Ende, mit dem das alle Monster freikommen und sich gegen ihre halt Bewacher wenden und ein Gemetzel ausrichten, das ist ja eindeutig das Finale aus der vierten Buffy-Staffel. Es fehlt nur Adam im Prinzip. Gott sei Dank.
Ja, das stimmt.
Gott sei Dank. Witzig ist, sie hat wirklich keinen Namen. Ich habe nur einmal gedacht, es gibt einen Telefonanruf und da steht so ein Schild auf dem Telefon, da steht drauf Control. Da dachte ich mir, könnte auch der Name dieser Organisationseinheit sein. Also einfach Control. Könnte allerdings auch sein, dass das Telefon im Kontrollraum steht. Das könnte auch.
Na, das Wichtige ist ja, das stimmt. Das Wichtige ist ja auch, sie sind nicht Armee, das wird ja ganz, ganz klar gesagt, als ein Neuer nämlich da anfängt, der Truman. Das könnte ein ganz dezenter Hinweis auf die Truman-Show sein.
Ja, definitiv, ja. Genau.
Und ich glaube, Drew Goddard hat in irgendeinem Interview gesagt, dass sie sich tatsächlich auch Gedanken wirklich im Hintergrund gemacht haben, was das für eine Organisation ist. Aber sie hat, glaube ich, auch wirklich keinen Namen, auch intern nicht gehabt.
Nee, habe ich auch nicht gefunden. Also ich habe mir gedacht, oh, Control wäre sogar ein cooler Name irgendwie, weil es ziemlich genau das beschreibt, was die machen irgendwie. Aber das könnte auch wirklich nur der Name sein für das Telefon im Kontrollraum, wo die halt sitzen.
Ja,
aber das Faszinierende sind halt diese zwei Ebenen, weil dieser Film hat ja den kultesten Opener aller Zeiten mit unseren, den ich fast schon als Antagonist auftreten, aber dann doch eigentlich sehr sympathische, nämlich mit Hadley und Citizen, die einfach so zwei Kumpels sind, die zusammen einen Bürojob haben und sich darüber über die Familienplanung unterhalten und so ein Daily-Gespräch in einem Bürokomplex, also beziehungsweise in so einem unterirdischen Bürokomplex halt führen.
Am Kaffeeautomaten, ne?
Auch so mit, oh, ich weiß genau, sie wird davon nicht schwanger, das weiß ich jetzt schon und so, ne? Und man sagt so, was ist das, was soll das? Was, ne? Den fahren die zusammen mit diesem Fahrzeug weg und so und denkst du, ja, was ist das denn? Und dann kommt dieses The Cabin in the Woods, so mit so einem
genau, über die beiden drüber gelegt, ne? Während die da mit ihrem kleinen Wägelchen durch die Gegend fahren.
Ja.
Und das ist ja auch ein ganz klassischer Opener. Ich denke, das heißt Wrong Movie oder sowas, womit man versucht, den Kinozuschauer ja auch zu veräppeln, so zu tun, als wäre man im falschen Film, dass man sich das die ganze Zeit erstmal fragt.
Ja, als ich den Film vorhin mir nochmal angesehen habe und so als ich die letzte Szene gesehen habe, wo diese riesige Hand des Titanen aus dem Boden bricht und auf die Kamera schlägt, dachte ich mir, wir sind weit gekommen von diesem Kaffeeautomatengespräch von der ersten Szene zu dem Ende der Welt. Also und das in 90 Minuten, das muss man ja auch erstmal schaffen.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt auch kein langer Film.
Ja.
Ne? Das ist wirklich so mit, ich glaube, 95 Minuten oder so ist er ja recht kurz, wirklich.
Ja.
Gerade für heutige Verhältnisse.
Ja, total, total. Und dann lernen wir ja auch relativ schnell diese Jugendlichen kennen, die alle nur Vornamen haben. Marty, Holden, Jules, Kurt und Dana. Und da Kurt ist ja, das muss man erwähnen, Chris Hemsworth, bevor er Thor wurde. Der Film ist ein bisschen früher gedreht worden. Der kam irgendwie wegen der Insolvenz des Studios, kam der ein bisschen später raus. Der kam dann hier in Deutschland tatsächlich erst 2012 raus. In Amerika muss der schon 2011 irgendwie gelaufen sein. Da müsstest du ihn ungefähr so rumgesehen haben. Der kam sehr verspätet hier raus und hier auch so ein bisschen auf der Welle mit, oh, wir haben Thor halt, ne? Im Maincast. Aber ich finde, die fünf, die haben ja wirklich eine Rolle, die sie spielen. Und das ist ja auch komplett so gewollt. Weißt du, der Sportler, der Intelligente, ne, die Hure.
Jetzt möchte ich mir sagen, ne? Dass Holden als der Intelligente auch eher so eine semi-gute Besetzung ist.
Ja,
aber, weil das sind ja echt eigentlich normale Typen.
Ja, aber auch, wie es sich gehört für so einen Film, der mit Teenies oder mit jungen Erwachsenen spielt, allen Tacken zu alt für ihre Rollen, oder? Die sind alle gefühlt Ende 20. Würde ich sagen.
Ja, also, so ist das halt.
Ja, ja, es ist so wie so als Beverly Hills 90210 Generation, wir wissen. Ne? Jetzt bin ich mit Anfang 30 alt genug, um einen Teenager zu spielen. Hurra!
Genau.
Naja, auf jeden Fall sollen die ja so um die 20 sein und treffen sich ja dann, um dann halt, Kurt hat halt einen Cousin, der eine Hütte im Wald gekauft hat und da fahren sie hin. Ich habe mich gefragt, gibt es diesen Cousin oder ist schon der Cousin der Trick gewesen, um die da hinzulocken?
Ich glaube, das ist schon der Cousin, das sagt Marty, glaube ich, auch
am
später.
Ende,
ja. Ich glaube, er hat gar keinen Cousin. Ja. Und das glaube ich halt auch, dass das so, also wir merken ja, also wenn die alle in den Wohnwagen steigen, dann gibt es so einen schönen Schwenk, also Musik ändert sich und es gibt so einen schönen Schwenk aufs Dach von dem Haus, wo ich glaube, die Mädels drin gewohnt haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Studentenhaus, ein WG-Haus, keine Ahnung. Und da oben auf dem Dach sitzt halt so ein typischer Agent, so, ich weiß gar nicht, was hat er gesagt. Sie haben das Nest verlassen.
Ja, sie haben das Nest verlassen, ne? Genau. Ja, aber auch schon diese kurze Charakterisierung fand ich so super. Ich fand bei Kurt, fand ich es total geil, dass er uns so als dieser Sportler natürlich prädestiniert war, aber ihr dann auch einen Tipp gibt, was für ein Buch sie für die Uni-Vorlesung lesen soll. Weißt
Und da habe ich mich gefragt, wenn sie dieses Buch im Regal hat, warum hat sie es denn nicht gelesen?
Ja.
Oder ist das wirklich sein Buchregal? Und sie, das ist wirklich so ein WG-Haus, aber sie ist da in der Unterhose. Also deshalb finde ich das merkwürdig.
Ja, ja, tatsächlich. Allerdings hat diese Szene auch bei der Ankunft gerade von Marty mit seinem Auto, er hat die
das
immer noch
so
die beste Bong der Filmgeschichte. Also dieses Ding, ne, es ist ein halber Meter, es ist einfach ein Kaffee-to-go-Becher, den man unten ausziehen kann, der dann einfach ein Bong ist.
Hä? Ja, das ist praktisch gedacht, würde ich sagen. Und ich finde total gut, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, dass er kontrolliert am Griff, ob er den Wagen abgeschlossen hat, aber das Fenster ist
Richtig.
Noch offen.
Die Scheibe ist offen. Ja, er ist halt der lebendige Bekiffte. Ja, ja, die Scheibe ist und das ist ja so geil als Gag halt, ne? Dass er wirklich das kontrolliert. Weil wie oft sehen wir denn, dass die Leute, wenn sie aufs Auto steigen, kontrollieren, ob abgeschlossen ist? Normalerweise wird das ja, ne? Die steigen aus, die steigen ein und gut ist halt, ne? Aber das ist so herrlich, dass so beiläufig seine Verpeiltheit und sein Bekifftheit sein da noch dargestellt wird. Und auch diese ganze Konstellation hier. Kurt ist halt, ist er mit seiner Freundin da. Und unsere Hauptdarsteller, die Dana, die hat kürzlich eine traumatische Beziehung mit ihrem Ex-Professor, den sie auch gemalt hat. Ne? Und die muss natürlich sofort an den Neuen verkuppelt werden. Ne? Also ab in Wald. So wie sich das gehört für so einen Teenie-Film.
Für mich ist so ein bisschen Marty derjenige, der so ein bisschen rausspringt, weil ich weiß nicht, warum der Kiffer mit den beiden Vorzeige-Athleten-Studenten befreundet ist. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das eigentlich ein Bruder von Dana ist.
Ja.
Aber festgestellt, nee, ist er nicht.
Nee, ist er nicht, tatsächlich. Ist er nicht. Und angeblich hatte er ja was mit der Freundin mit Jules. Genau.
Ja.
Das wird ja später noch impliziert, halt, dass die was
mit. Aber warum nehme ich denn den Ex von meiner Freundin mit, selbst wenn es irgendwie in der Grundschule gewesen ist.
Ja, es ist eine ganz komische, es sind aber auch alles dann laufende Klischees, muss man natürlich sagen.
Ja.
Und das funktioniert halt auch in der Stelle halt sehr, sehr gut. Ne? Und dieses, wenn sie dann in den Wald fahren, ich meine, diese Landschaftsaufnahmen, ne, das sieht super aus. Ne? Als alter Akte X-Fan, ich sag dir, irgendwo hat da Mulder und Scully, haben da schon übernachtet, das schwöre ich dir.
Der ist übrigens auch, oh, jetzt kann ich mit einem Insider-Punkt, in Vancouver gedreht worden, wenn ich mich recht entsinne, wo, wie du sicher weißt, auch Akte X gedreht wurde.
Ja, ich bin
und überhaupt, jeder dritte coole Film oder Serie.
In den 90ern auf jeden Fall. Na, also da haben sie, ich sag dir, da haben sie ein Set abgebaut, da haben sie das nächste aufgebaut. Ja, es war die Zeit halt. Na gut, der Film ist ja jetzt ein bisschen später gekommen. Aber
Vancouver ist immer noch total beliebt zum Drehen. Da werden immer noch ganz, ganz viele Serien gedreht. Ich weiß nicht, ob Kanada ist, glaube ich, ein bisschen günstiger als die Vereinigten Staaten und die Gegend, wenn du mal da warst, das ist so fantastisch, das besteht nur aus Wald, ne? Also das ist da wirklich so, überall. Du kannst da dich einfach in einem Wagen setzen, auf einer Landstraße fahren und da ist nur Wald. Und dann triffst du erstmal eine halbe Stunde niemanden auf der Straße.
Ich würde gerne einmal mit Taschenlampe da durchlaufen. Nur so für Mulder und Scully, weißt du? Nur für sie beiden. Sie versuchen ja dann so zu tanken, ne? Und da begegnen sie ja so dem üblichen 0815 Redneck-Tankwart, ne? Der auch diesen geilen Namen hat, Mordecai, ne?
Ja, das ist auch echt so. Vor allem, warum hält man denn an so einer Tankstelle an? Das ist ja genau das, was du dich in all diesen Filmen eigentlich fragst. Ja. Ne? Boah, ne? Das sieht schon aus wie das letzte Loch und als würde da jemand lauern.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, apropos letztes Loch, würdest du in dieses Haus gehen? Würdest du in dieser Hütte ein Wochenende verbringen wollen?
Ich habe Evil Dead gesehen, als ich relativ jung war, da würde ich bestimmt nicht. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das ist genau die Einstellung wie bei Evil Dead am Anfang. Ne? Dieses ganz dicht über dem Boden mit der Kamera und du siehst das Haus halt nur so gedrückt in der Perspektive.
Ich hatte mich gefragt, wo genau diese Beeinflussung begonnen hat. Die muss nämlich eher schon begonnen haben, weil wir ja beiläufig auch bei Jules zum Beispiel, die uns ja vorgestellt wird, ha, ich habe eine neue Haarfarbe, ich bin jetzt blond und so. Ha, und das wird ja ihre ganze Vorstellung wird ja reduziert auf, dass sie jetzt blonde Haare hat. Und später wird uns ja gesagt, dieses Haarfärbemittel ist ein Weg, bei ihr Stoffe in den Körper zu bekommen, um ihre Libido zu steigern.
Ne? Nicht nur um ihre Libido zu steigern, sondern auch um sie blöd zu machen, ne? Um ihre gesamte Wahrnehmung einzuschränken. Ne? Wo man jetzt auch sagen muss, eigentlich Haarfärbemittel, das sind teilweise sehr krasse Chemikalien drin. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal so unmöglich. Und ich tippe mal, der Agent, der da auf dem Dach saß, ist halt nicht der Einzige. Die haben ja auch eigentlich die Drogen von Marty ausgetauscht. Da ist ihnen leider ein kleiner Fehler passiert. Und ich nehme an, dass die bei allen so ein bisschen was gerade gebügelt haben und die vielleicht auch schon so ein bisschen unter Drogen gesetzt haben, dass die jetzt immer nur noch nachpushen müssten.
Richtig, richtig. Also auf jeden Fall dieser Mordecai, dieser Tankstellentyp, ist auch witzig, weil er fragt, was wollt ihr hier? Und die stehen halt bei ihm an der Zapfsäule. Und offensichtlich hat er nichts anderes außer Sprit. Was werden die wohl wollen? Ein Mietvertrag für ein Eigenheim, oder was?
Höchstwahrscheinlich.
Ja, ist
ja auch eine reizende Gegend.
Ja, total. Und auch so, und da wird uns doch gesagt, ja, dieses Haus, ne, da müsst ihr da hochfahren, da sind viele hingefahren und kamen nicht wieder. Da dachte ich mir, das wäre auch genau mein Ding dann, ne? Und das hatte schon viele Besitzer und so. Dann wird noch schnell die Freundin beleidigt, so aus dem Stand raus, ne? Und dann sitzt man eigentlich schon wieder im Auto.
Oh, das Interessante ist, Mordecai sagt schon, ne, das ist das Haus der Butlers. Was ja eigentlich spannend ist, weil ja sie sich noch nicht dafür entschieden haben, also für die Butlers als Todesart. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das dann das Haus von all den anderen auch war oder der Kram nur zufällig darum liegt.
Aber der ist auf jeden Fall so absolut der Klischee-Redneck-Typ. Ne, also der macht das auch großartig. Obwohl er kriegt ja nachher noch eine schöne Szene, die müssen wir auch noch einmal erwähnen, die ist aber echt großartig.
Oh ja, auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall in dieses Haus, in das, wenn wir da hinfahren würden.
Moment, auf dem Weg dahin gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Szene, während die da so durchs Gebirge fahren, zu diesem Haus, wo man durch einen Tunnel fahren muss, bis man da hinkommt, was mich auch schon so ein bisschen skeptisch machen würde. Sehen wir als Zuschauer, und das war eine Szene, die gab es auch im Trailer, einen Vogel, der gegen eine unsichtbare Wand knallt und verstirbt.
Ja. Und
man sieht kurz das Schutzschild aufploppen.
Richtig. Und es sieht tatsächlich, wenn man so ein bisschen genau drauf guckt, ist auch das Bild so ein bisschen versetzt vorher. Also man erkennt, wenn man so ein bisschen drauf achtet, wenn man das weiß, halt, dass da was ist. Ne? Und im Hintergrund siehst du, wie die aus dem Tunnel ja auch wieder rausfahren. Ne? Also das ist schon einfach geil gemacht. Was für ein. Das ist, glaube ich, ein Adler oder so, der da seinen letzten Tag gemacht hat.
Vom Schrei her, ja.
Ja, ja. Als sie in diese Hütte da gehen, ne, und dann sehen sie auch dieses Bild, ne, mit diesen, was ja offensichtlich nicht
so. Boah, das ist so das furchtbarste Bild, das.
Ja. Aber diese ganze Hütte, dieser ganze Style dieser Hütte, im Leben würde ich da nicht reingehen, wenn ich ein Wohnmobil hätte. Weißt du? Da würde ich sagen, so.
Nee, Jungs, da würde ich umdrehen, ne? Und sagen, ey, lass uns woanders hinfahren. Vor allem auch nochmal. Wenn man mal da in dieser Gegend gewesen ist, wenn du es alleine irgendwie lauschig haben möchtest, dann kannst du auch sagen, ach komm, wir fahren aus dem Tunnel raus, irgendwie 100 Kilometer von hier, das sind alles keine Entfernung, finden wir nochmal ein nettes Plätzchen.
Ja. Ja, zumal die Konstellation ja auch die ist, das sind 5 Leute, die da hinfahren. Also, was erwarten die, wie das ausgeht? Also, oh, ja, doch,
ja, könnte. Ja, und vor allem diese Begeisterung, also gerade von Jules, die das Haus ja total super findet, wo ich denke, nein, das ist total gruselig. Andererseits haben natürlich, und auch das sieht man dann in den Vereinigten Staaten, viele amerikanische haben wirklich so eine komische Blockhütte im Wald, wo nur einmal im Jahr jemand hinfährt.
Das würde es auf jeden Fall erklären.
Naja. Na, also das gibt es tatsächlich und die sehen dann wahrscheinlich auch so ein bisschen angegammelt aus. Ich würde aber trotzdem nicht da übernachten.
Nee, auf keinen Fall. Auch geil ist bei dieser Zimmerbelegung, dass der gute Holden ja feststellt, dass der Spiegel in seinem Zimmer kein Spiegel ist, sondern das Fenster in das andere Zimmer. Ne? Und wo er Dana sieht, die offensichtlich vom Spiegel steht und also seine Seite des Spiegels ist halt ein Fenster zu ihm. Nee, umgekehrt. Also er kann sie sehen, sie sieht aber
sie
nur den
nicht
Spiegel.
Die.
Genau. Und er verhält sich wie ein Gentleman. Ne? Als sie anfängt, sich da auszuziehen, wie ein Gentleman geht er, sagt er, hey, haut dann gegen die Wand, um das, ne? Ich fand's niedlich, dass er erst, das geht nicht, kurz aus dem Bild geht, dann noch mal einen Schritt in das Bild wieder macht und dann an die Wand schlägt und sie halt darauf aufmerksam macht, dass es da halt die Möglichkeit gibt, sie zu beobachten, wie sie vor ihrem Spiegel steht.
Ne? Ja, das muss ich sagen, da weiß ich nicht, warum ist das da überhaupt drin?
Das hätte ich mich auch
einfach nur, damit die das gruselig finden und eigentlich die Möglichkeit hätten zu sagen, oh, das ist hier alles komisch, wir gehen wieder weg, weil es muss ja alles irgendwie aus freien Stücken entstehen. Das ist ja irgendwie Teil des Rituals. Und als sie dann das Zimmer tauschen, weil er fragt, na, ist dir wahrscheinlich unangenehm, selbst wenn ich das Bild wieder aufhänge, ja. So, er geht dann in das andere Zimmer. Nicht nur, ich meine, er weiß ja, dass da dieser Spiegel ist, dass er anfängt, sich so erstmal auszuziehen und zu zeigen, was er hat. Nein, sie steht da auch und gafft und besitzt überhaupt nicht den Anstand, den er hatte.
Aber ich fand's auch niedlich, wie sie ihn, also das ist ja auch so ein Erwarten mit Klischees. In jedem anderen Film, der so wäre, hätte der Typ und wir als Publikum uns das jetzt angesehen, wie sie sich auszieht. Das hätten wir in jedem anderen dieser Filme gesehen.
Ja.
Und dass er der anständige Typ ist und dann sagt, nee, hier, und er dann der Typ ist, der blank zieht. Und sie sich das anguckt. Das ist ja auch genau wieder das umgekehrte Gespiegelte zu dem, wie es in jedem anderen Film uns gezeigt worden wäre. Sie hängt dann aber auch ein Bild dran. Aber auch, wie gesagt, dass er es gleich aussieht. Das ist super. Ich bin übrigens Exhibitionist. Nein, das wäre... Oh. Nein, wäre geil, wenn er das gesagt
hätte. Er hätte sich ja auch was drüber hängen können über den Spiegel, aber vielleicht sieht er sich auch gerne an, man weiß es nicht.
Richtig, richtig.
Und dann hast du ja direkt wieder dieses Bild in der Zentrale, wo du dann auch siehst, die haben in diesem Raum, den sie mittlerweile angeschaltet haben, also die haben ja wie so einen riesen Kontrollraum und von da aus können die halt alles sehen, was in dem Tal vor sich geht und haben auch ganz, ganz viele Kameras in diesem Häuschen und sehen, glaube ich, wirklich alles, was passiert.
Mhm.
Und dann kommt nämlich auch das Mädel, die Lynn, und erzählt nochmal diese Geschichte über das Haarfärbemittel und unser Tankwart ruft an. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Szene.
Der Mordecai ruft an. Oh Mann, nein, ich habe keine Lust, den Anruf anzunehmen. Vertröst ihn. Nee, geh bitte ran, der ist total unheimlich, ne? Alter, wie geil er dann rangeht und er den dann, ja, und ihre Augen sind taub und ihre Ohren sind blind. Bin ich auf dem Lautsprecher? Geil. Ich höre doch das Echo. Nein, ich hab das wieder ausgeschaltet. Du redest nur mit ihr. Und wie er dann weiterredet und im Prinzip uns das ja sagt mit, wir werden ihr Blut und das Blut wird fließen.
Die Lämmer sind durch, und die, ne? Gottes, genau, ihr blindes Auge, bla bla.
Ich bin doch immer noch auf dem Lautsprecher und wie geil die loslachen und sich darüber lachen, weil ja, bist du immer noch. Aber das ist eigentlich so den Humor, den ich, man merkt ja auch von den Leuten, die dies geschrieben haben und produziert haben, das ist ja auch viel aus dieser Buffy Angel Lore und wir sehen das ja auch unter anderem auch bei den Darstellern. Hier Tom Lank ist dabei, der so ein Prakti spielt und hier Amy aus Angel ist ja auch dabei. Amy Ecker ist die Lynn spielt und so. Also es ist ja auch schon so ein bisschen die Besetzung, aber es hat auch diesen Style. Weißt du, erst so diese epische Rede mit, das Blut wird fließen, das Blut der Lämmer wird, bin ich auf dem Lautsprecher? Das ist total, und die Argumentation dann, das ist ja total unhöflich, weil ich da nicht weiß, wer zuhört.
Ja, hat er ja auch recht. Ich finde ganz interessant, dass der dann auch sowas sagt, nee, wie der Narr hat in seiner Arroganz fast die Beschwörung gestört. Also das heißt ja schon, dass irgendwas, was Marty gesagt hat, eventuell das Ritual wahrscheinlich hätte kippen können. Also ich glaube schon, dass der Mordecai da so ein bisschen Durchblick hat.
Mhm.
Und was ja auch ist, die nehmen das ja alles eigentlich total locker. Es geht ja darum, irgendwie, dass da Leute geopfert werden und es geht um die Welt. Und der Truman, der neu dabei ist, der ist ja wirklich so ein bisschen pikiert über dieses ganze lockere Verhalten. Und ne, Lynn nimmt ihn immer zur Seite und sagt, ja, ne, das muss so. Und muss verstehen, der Stress und der Druck. Und wir machen was Schreckliches, aber wir müssen da so ein bisschen das Ganze mit Humor nehmen. Und das finde ich eigentlich ist ein total interessanter Blickpunkt, wirklich.
Ja. Ja, so die Banalität des Bösen. Also, die sehen sich ja nicht als böse. Die sehen sich ja als, die machen ihren
das
Job.
Das sind ja Retter der Welt.
Sie Retter der Welt. Und ansonsten sind sie noch, gucken sie halt, dass sie ein bisschen Spaß auf der Arbeit haben. Jeder, der in einem Verwaltungsjob ist, weiß das.
Ja, also ich würde sie jetzt auch nicht wirklich als böse bezeichnen. Die haben einen Job, der ist wichtig, der muss gemacht werden. Ne? Das ist ja auch, wenn du in Amerika irgendwie den Todestrakt sicherst, kommst du dir auch nicht als Böser vor, sondern du machst einen Job, der muss gemacht werden.
Ja, klar, natürlich. Irgendwer muss in der Verwaltung sitzen und so, weißt du?
Also genau. Ist, ja. Ich finde ja ganz spannend, wie viele Leute da wirklich tätig sind. Ne? Das ist ja auch wirklich eine Riesenorganisation, die, glaube ich, da rumherum sitzt und diese Sachen plant und wahrscheinlich die Leute auch für das Ritual aussucht, immer ein Jahr im Voraus, okay, wen brauchen wir jetzt und wann muss man anfangen, das in Gang zu setzen?
Naja, das ist vor allen Dingen ein riesiges Arsenal, was sie da auch betreiben. Also einmal dieses unter der Erde, dieses Geheimlabor, aber auch das hinter diesem Tunnel. Ich meine, wir sehen später im Film, dass sie sowohl das Licht, die Helligkeit, wie auch die Temperatur beeinflussen können. Also sie haben das wirklich komplett unter Kontrolle, dieses Gebiet halt. Ne?
Ja, das also das Wartungsteam sehen, ne? ist bestimmt groß.
Was auch witzig ist, dieser Satz mit, sie machen ja dann diese Wetten, wer der Erste wird. Ne? Also was, sie sagen, die Jugendlichen müssen ja quasi durch ihr Handeln dass so quasi den wählen, der sie halt töten wird. Und da machen sie ja Wetten, wer das sein wird. Und dann geben ja alle Geld und so dazu. Ne? Und da gibt es ja auch noch diese Szene mit Tom Lenk, wo er so sagt, ja, das ist aber nicht sehr kreativ. Ey, das sind die Jungs aus der Wartung. Die sind, wenn die kreativ werden, wären die nicht in der Wartung.
Ja. Was?
Nein, aber auch dieses Geld einsammeln, das ist so eine herrliche Kontrastgeschichte halt. Ne? Dass man einfach, man kennt das ja im Büroalltag, weißt du, dass da einfach jemand irgendwie, meistens sind es sowas wie Fußballspiele und so. Da sammelt man halt Geld ein und jeder gibt seinen Tipp ab. Und genau das machen die halt bezogen auf ihre Arbeit.
Ne? Genau. Ich finde das Board übrigens total schön. Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Da sind ja praktisch ganz, ganz viele Monster so aufgeführt und darunter ist auch Kevin.
Ja.
Also es ist nicht von ungefähr, dass der Sascha immer Kevin in The Woods versteht.
Ja, da ist er, ja. Bei den Jugendlichen ist ja dann, bei unseren Helden, ne, da wird ja dann so der schöne Abend da verbracht. Ne? Da wird dann ein bisschen getrunken, ein bisschen gekifft. Ne? Da wird dann dieses, ich weiß nicht, das scheint in Amerika so ein Riesending zu sein, dieses Wahrheit- oder Pflichtspiel. Weißt du?
Moment, das ist überall ein Riesending. Hast du das in deiner Jugend nie gespielt?
Ja, vielleicht haben wir mir gesagt, du, ich habe die Mucke gemacht. Weißt du, also ich hab immer die Mucke gemacht und dann gesagt, nochmal, du lachst the Dogs aus.
So, nein, ja.
Ganz ehrlich, habe ich auch schon mal gespielt, aber das war jetzt also bei uns nie so ein Riesenparty, ne? Wir sind aber auch Kleinstadt hier, weißt du, wir haben das nicht so. Wir trinken
doch,
mehr.
Das wurde bei uns eigentlich sehr, sehr häufig gespielt.
Okay.
Also so im Umfeld auf Klassenfahrten und so immer in unterschiedlichen Gruppierungen dann, also in so einem bestimmten Alter. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, als Student habe ich es nicht mehr gespielt.
Ja, ich meine.
Also da hat man es auch nicht mehr gebraucht. Das war ja im Prinzip so Hilfestellung, ne? Dann, da durfte man das erste Mal knutschen bei Wahrheit oder Pflicht oder so oder mit irgendwem mal. Und das war ja alles ganz spannend.
Ja, es ist halt eine Kombination, die einen sind zusammen, mit dem die anderen drei, die nicht zusammen sind, davon waren. Nee, Quatsch, Jules war ja mit Marty zusammen. Stimmt, okay. Also es ist natürlich, für zwei Männer und einen ist es eine schwierige Kombination, dieser Abend. Das ist schwierig. Das wäre eigentlich, hätte auch peinlich laufen können. Da war es wahrscheinlich gut, dass das mit den Monstern passiert ist. Weißt du, das
wahrscheinlich schon, wobei Marty kann sich auch selber mit seiner Bong und seinem Nemo-Comic kann er sich ja auch gut beschäftigen.
Ja, ich muss sagen, diese Szene, wo sie dann halt, wo Jules die gesagt jetzt, da du Pflicht, du musst hier den Wolf küssen. Ja, das ist dann halt auch so eine typische, wir sexualisieren sie jetzt nochmal extrem Szene halt, ne?
Ja, komplett. Das muss ich auch sagen. Das fand ich auch ein bisschen.
Ja, ist die irgendwie die merkwürdigste Szene in dem Film. Also die so ein bisschen, ja, ist die Fremdschämen-Szene in dem Film.
Definitiv. Ja. Ich glaube, auch da wollte man so ein bisschen mit der Erwartung spielen, dass auf einmal dieser Wolfskopf
echt wird, ja.
Echt wird oder sie beißt oder sonstiges. Aber das hatte ich die ganze Zeit nicht. Ich fand das nur so.
Ich hatte auch gedacht,
ich würde doch nicht mit dem rummachen.
Nee, ich hatte auch gedacht, dass eine Anspielung auch nochmal auf Evil Dead ist, wo es ja auch diese Köpfe von den Tieren in der Wand gibt, die dann lebendig werden. Weißt du, der Elch,
genau,
der dann
deshalb
lacht und so, dass das nochmal in diese Richtung geht. Aber es ist natürlich da, um sie weiter sehr stark zu sexualisieren.
Es ist auch als Anspielung auf diese Sachen gedacht. Marty sagt ja auch, sie soll mit dem Elch knutschen, ne?
Ja, genau. Stimmt, weil er nicht. Stimmt, ja. Er sagt es auch mit dem Elch. Du hast, ja, also dann ist es, stimmt, du hast recht, dann ist eindeutig eine Anspielung.
Und darauf. Die Tanzszene spielt auch auf wieder einen anderen Film an. Der ist 1:1 aus irgendeinem anderen Film.
Ja.
Oh, und was noch ist, der Hadley, der Chef von denen unten im Labor, der sagt ja, wir haben auch fast einen sauberen Rekord, ne? Ich glaube nur 98. Da ist bei uns mal was schiefgegangen und da ist man sich nicht sicher, auf was das eine Anspielung ist. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass es eine Anspielung auf den Film Faculty ist.
Ja.
Was ja auch so ein Teenie-Film ist, aber da stirbt halt keiner am Ende. Aber von der Anspielung her würde das auf jeden Fall passen.
Es wäre super,
Weil
Faculty
die.
ist toll. Ja, das wäre cool, tatsächlich.
Weil die sagen ja auch, die Chemieabteilung hat es
Ja.
damals versaut und
Ja.
mit Chemikalien haben sie es ja geschafft, diese Alien-Monster zu besiegen.
Stimmt, das könnte wirklich eine Anspielung. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, was das sein könnte mit der 98er-Anspielung. Du hast recht, das könnte wirklich eine Anspielung auf Faculty sein. Der ist übrigens auch
Also
sehr
es,
schön. Ja.
ja, den finde ich tatsächlich auch gut. Also es gibt noch ein paar andere Theorien, die anderen halte ich für sehr viel weiter hergeholt. Also es gibt da noch eine, die besagt, dass in dem Jahr nur gute asiatische Horrorfilme rauskamen, aber im Prinzip fast nichts Gutes amerikanisches ist, wo man sagt, das ist immer so Empfindungssache.
Ja, klar.
Wir finden jetzt Faculty gut, der Autor des Artikels scheinbar nicht und der wollte halt auch nicht, dass, ja.
Ja. Schön fand ich, dass Karl dann das Spiel ja quasi unterbricht, indem er als dann Dana, nee, Kurt, Karl, also Kurt, das unterbricht, als Dana dran ist und sagt, ja, bei ihr kannst du gleich Wahrheit machen. Wieso? Wieso denn nicht Pflicht? Wir wissen doch, dass du die Pflicht nicht machen wirst und dann da kneifst und gleich zur Wahrheit gehst. Damit hat er uns ein bisschen Story abgekürzt. Wahrscheinlich wäre es genauso gelaufen. Ich glaube, das ist auch eine deutliche Anspielung auf, wie das normalerweise dann auch in solchen
Ja.
Filmen so läuft. Und dann passiert ja mein totaler Albtraum, nämlich auf einmal schlägt dann halt die Keller, die dieses ne, die Keller, der die Bo ja, der Zugang zum Keller auf.
Falltür.
Falltür, genau, Falltür, wer baut denn sowas? Also totaler Evil Dead Style und natürlich, was macht man wenn man schon im Horrorhaus sitzt, da kann man auch noch mal in den Horrorkeller gehen.
Genau, dann macht man das nämlich zur Pflicht, dann muss das arme Mädel da runtergehen. Wer lässt denn da das Mädel in den dunklen Keller gehen? Und auch da frage ich mich, haben diese Holzhütten einen Keller? Weil eigentlich bauen Amerikaner nie einen Keller.
Ja, es muss dafür ja. Und hüte dich vor den Leuten, die einen brauchen, offensichtlich. Weißt du, also, was da drin sind, sind ja allerlei, ne, so, ne, irgendwie so Artefakte und dieses, im Prinzip sind da ja die
Eigentlich
Sachen,
ist es Trödel.
ne, es ist Trödel, ja. Und da sind die Sachen, bei denen sie, je nachdem, was sie davon nutzen, entscheidet, was sie töten wird. Und natürlich kommt man dann auf das Buch und natürlich kommt man auf den Text und liest diese Geschichte über dieses Mädchen da, von 1903, die gute Passion, ne, die da auch und beschwört sie auch. Und wir wissen auch da, seit Evil Dead, dass es immer gut ist, in solchen Hütten irgendwelche Zaubersprüche
Ja, und ich finde auch sehr gut, dass Marty sagt, bitte nicht lesen, weil
aufzusagen.
Marty hört nämlich eine Stimme. Es gibt
Ja.
nämlich so eine Stimme, die versucht, denen praktisch so immer zu suggerieren, was sie machen sollen. Und die Drogen lassen die anderen dafür empfänglich werden, also die kriegen die Stimme nicht mit, machen einfach aber das, was sie sagt.
Genau.
Und Marty durch seine Dröhnung hört die aber richtig.
Es ist so geil, dass der wirklich, dass der Kiffertyp der Vernünftige an der ganzen Sache ist. Weil er ist ja auch so der totale Verschwörungstheoretiker, nur dass er recht hat. Ne,
Genau, er
in
sagt ja
diesem
auch am
Fall.
Anfang, die Menschen haben es eigentlich gar nicht verdient und
Ja.
alles ist schlimm und wir müssten eigentlich mal von vorne anfangen.
Ja, was man halt so hören möchte, wenn man so
Ja.
gerade auf der Uni ist, ne? Es ist so, ach komm, ich habe schon 3 Semester.
Wie gesagt, ich verstehe echt nicht, wie der Typ da in diese Runde
Er
passt.
passt nicht in diese Freundschaftsrunde, das stimmt ja. Vielleicht, weißt du, wenn sein Cousin die Hütte gehabt hätte, dann hätte ich es noch eher verstanden. Weißt du, und
Ja,
eigentlich
oder
auch dann
wenn
nicht, du
er ein
fährst.
Cousin von einem ist oder
Ja,
irgendwie sowas.
sowas, ja, das wäre noch das Beste, weil eigentlich, wie gesagt, da kann nur schon so eine Dröhnung sein, weil ganz ehrlich, diese Hütte, da würde keiner reingehen. Also jetzt mal ganz ehrlich, auch ohne diese ganzen Filme zu kennen. Ne? Na, auf jeden Fall haben sie dann ja die Entscheidung getroffen, wer es sein wird. Das ist dann, wie du schon gesagt hast, hier die Redneck-Zombie-Porn-Typen.
Oh, und
Ne?
da an der Stelle möchte ich auch sagen, das ist, glaube ich, auch wieder eine Anspielung, weil das ist ja wirklich so eine
Ja,
Torture-Porn-Familie, ne? Also im
ja.
Prinzip haben die sich ja gegenseitig Gewalt angetan und damit ihren Tod herbeigeführt. Und das ist ja genau das, wozu das Horror-Genre an einigen Stellen verkommen ist, dass man nur noch das zeigt, ne? Dass es nicht mehr um coole Storys geht, sondern um dieses Abschlachten.
Richtig, richtig. Schön fand ich aber auch, dass Hadley parallel dazu dann ja getröstet werden musste, dass es wieder nicht,
Oh.
dass es nicht die Muschel gewesen ist, was dazu geführt hätte, dass es was war das da
Der
nochmal?
Wassermann.
Der Wassermann gewesen wäre. Den hätte er nämlich gerne mal gesehen, ne? Also er ist so ein
Genau.
bisschen traurig, dass es nicht sein Instrument der Vernichtung sein
Genau. Und
wird.
Citizen sagt ihm dann so, ey, sei froh, ne? Wassermänner sind ganz furchtbar, ne? Da muss man tagelang nach aufräumen.
Das ist so, diese Banalität, die so dahinter steckt, ist total super. Naja, auf jeden Fall geht es ja dann schon, ne, man ist ja dann wieder oben und so, dann gibt es ja noch so ein bisschen ein paar Gespräche halt, wo uns der gute Marty auch schon so ein bisschen seine Theorien auch so ein bisschen kredenzt und auch das schon mal sagt, ne, mit die Leute hier verhalten sich nicht wie normal und so.
Genau, weil der Kurt schleift jetzt, glaube ich, schon Jules genau. nach draußen und verhält sich irgendwie wie ein Alpha-Männchen. Holden trägt auf einmal eine Brille, weil er muss ja der Gelehrte sein.
Ja, das ist total, das ist mir da erst aufgefallen, als ich es vorhin gesehen habe, dass der ja auf einmal die Brille trägt, aus dem Nichts heraus, weißt du, aus dem Nichts heraus zwei Dioptrien. Weißt du, hatte ich vor 10 Minuten Zack. Noch nicht. Genau, und auch da, aber wie genial das geschrieben ist, dass er auch sagt, dass er sagte, hey, Kurt, der tut jetzt, er redet jetzt, dass Holden so ein Eierkopf wäre. Alter, Kurt hat selber ein Stipendium da und hat das und das studiert. Er ist selber sehr, also hochgebildet. Warum verhält er sich plötzlich so? Na, also komplett nach Klischee, aber es liefert halt diese Erklärung für dieses klischeehafte Verhalten. Und das ist das, was den Film so großartig macht. Halt, ne?
Das stimmt, ne? Und ja. Dana, die dann auch einfach sagt, ach na, ist betrunken, ne? Man schiebt ja immer alles gerne auf den Alkohol. Nee, manchmal genau. sind es halt auch Drogen von den Puppenspielern. Und da finde ich auch sehr schön, dass Marty dann sagt, ah, da sind Puppenspieler. Und dann auf einmal sagt, Puddingschnecke.
Ja.
Abgelenkt ist und weggeht.
Ja, richtig, richtig. Auch lachen musste ich bei der nächsten Szene, wo Kurt dann mit Jules im Wald war, ne? Wo die im Wald war und sie dann sagte, ah, oh, so endlich mal alleine. Und dann siehst du diesen ganzen Kontrollraum voll mit 30 Typen, die auf diesen Bildschirm starren. Überwiegend
und
Typen
warten,
übrigens.
Dass er sich freilegt.
Ja, dass genau. er sich freilegt. Und dann sagt sie, es ist mir zu kalt. Oh, ja. Wie geil auch da Hedley sagt, ja, jetzt haut alle ab, ihr Perversen und so. Und dann beschließen sie ja, die Temperatur zu erhöhen. Also sie können anscheinend wirklich die Atmosphäre kontrollieren oder die Umgebung kontrollieren.
Ja gut, es ist ein geschlossener Raum durch dieses Schutzschild wahrscheinlich.
Ja, ja,
ne? Und deshalb
genau.
sind das für mich auch so ein bisschen Science-Fiction-Elemente, die da drin sind, da die ja schon eine höhere Technologie irgendwie haben, um das herstellen
genau.
zu können.
Genau, er macht's wärmer, er macht's heller, ne?
An der Stelle möchte ich sagen, wenn du eine Partnerin hättest und du wärst in einem dunklen Wald in einer Hütte, würdest du dir sagen, ach komm Schatz, wir rennen jetzt mal durch diesen dunklen Wald, wo es wahrscheinlich Wölfe und anderes gibt, selbst wenn es keine Zombies gibt, und rennen hier mal fröhlich mitten in der Nacht durch die Bären, durch die Gegend. Also Bären gibt es da auch. Also
ich wäre schon mit dem Wohnmobil schon lange wieder auf dem Heimweg. Also ganz ehrlich, ne? ich hätte umgedreht und wäre schon wieder an dem anderen Typen vorbei, weißt du?
Ich habe bereits in Kanada gezeltet und ich weiß, dass ich persönlich, wenn ich nachts mal zum Pinkeln aus dem Zelt musste, dass diese 10 Meter bis zum Plumsklo auf einer kleinen Insel, wo es klar ist, da gibt es keine Kojoten oder so, selbst wenn man mal einen heulen hört, die sind dann weiter weg auf dem Festland. Da hatte ich Angst.
Ja, das soll ja.
Gebe ich frei und offen zu.
Ja, verständlicherweise, natürlich. Ganz ehrlich, und das ist auch, das, was, wie die sich verhalten, das ist ja halt dieser Gag, widerstrebt sich jeglicher Form von vernünftigem Verhalten. Und Angst ist ja auch nicht schlimm, sondern die Angst schützt uns, weißt du, das sind Leute,
genau,
die.
Genau, das ist das
ja,
nämlich.
Das ist Leute, die einem sagen, Dunkelheit ist nur die Abwesenheit vom Licht. Ja, ich sag, ja, setzen wir uns mal auf den Friedhof nachts und dann sagen wir das nochmal, weißt du?
Ja, das ist halt wirklich so, wie du sagst, oder wie auch die Amy, glaube ich, in dem Film dann gesagt hat, beziehungsweise in ihrer Rolle Lynn, ne? Das sind halt die Albträume, oder Albträume sind da wegen den Kreaturen, und wir haben vor der Nacht Angst aus Gründen. Nicht nur, weil man sich da mal sehr, sehr leicht auf die Schnauze legen kann, weil man nichts sieht, aber in einem Wald, gerade in einem tiefen, dunklen Wald, ist es gefährlich, weil da auch wilde Tiere gibt.
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, das Licht, das wird ein bisschen besser ausgeleuchtet, damit man jetzt auch noch sieht. Man sieht, sie zieht halt jetzt blank, ne? Sie zieht halt dann doch noch blank, sie gibt dem Publikum, was das Publikum verdient, ne? Oder haben möchte, ne?
Und das ist halt auch sehr schön gesagt, weil sie genau das auch wirklich sagen, ne? Weil der Truman ist so ein bisschen angeekelt von dem Ganzen und die sagen aber, nee, das ist alles Teil des Rituals, ne?
Genau.
Sonst sind die Alten nicht besänftigt.
Ja, er stellt ja tatsächlich, der Truman, auch die richtigen Fragen. Er sagte, wieso wettet ihr denn, wenn ihr das Ganze steuern könnt? Er sagt, na, wir steuern es, wir bringen es in gewisse Bahnen, in gewisse Richtungen und setzen bestimmte Spielräume, aber die Entscheidung liegt immer noch bei denen. Na, da kann man natürlich ein bisschen drüber streiten, inwieweit das so
genau.
ist.
Ah, genau. Der sagt genau, wir sind nicht die Einzigen, die zusehen, wir müssen die Kundenbedürfnisse befriedigen.
Richtig, genau. Das wäre geil, wenn dann alle noch in die Kamera so auf zu uns geguckt hätten. Weißt du? Das wäre so ein schöner Meta-Gag. Naja, auf jeden Fall gibt es ja jetzt den Angriff, ne? Da wird jetzt natürlich erstmal, jetzt greift ja der wie hast du ihn genannt, der Redneck-Zombie-Torcher, ne?
Genau, Redneck-Torture-Zombie ist, glaube ich. Redneck-Torture. Oder auch die Familie Butler.
Die Familie Butler, die greifen an und töten sie. sie töten, man kann sagen, sehr brutal Jules und verletzen den guten Kurt, bevor er Thor wurde.
Ne? Ja, hätte er seinen Hammer mal dabei gehabt, hätte dann wäre das anders gelaufen.
Hätte er seinen Hammer dabei gehabt. Ne? Ich glaube, zwischendurch ist dann auch noch, wenn Jules stirbt, sehen wir auch das erste Mal, dass das Blut von ihr dann in den Boden sickert und dann in eins dieser Symbole reinfließt. Da ist ja ein Keller unten im Labor, wo 5 verschiedene Symbole sind für jeden der Jugendlichen eins, ne, was sie so symbolisiert. Und somit ist in dem Fall, sie wird ja als die Hure also uns dargeboten, dass da ihr Blut in dieses Symbol reinfließt.
Ja, jetzt muss man an der Stelle sagen, da haben wir mal ein sehr, sehr komplexes Trichtersystem überall im Waldboden aufgebaut, wenn überall praktisch das eingefangen werden kann und dann durch ein Umlegen eines Schalters von Hadley dann da reinläuft.
Ja, aber du hast ja gesehen,
was. Aber nehme ich jetzt mal so an.
Die haben eine Wartung, weißt du? Die haben eine eigene Wartung. Ja, die sehen ja, die haben ja allein ein Sprengteam für den Tunnel. Gut, das hat nicht funktioniert, aber die sind schon nicht ganz unbesetzt. Ich sag dir auch, wer weiß, vielleicht sind die wirklich wie die Wächter bei Buffy, weißt du? Versorgungsposten. Weißt du? Da sind wahrscheinlich viel mehr Leute, als auf der Kostenstelle sein müssten.
Ne? Vielleicht haben die auch bei den Jugendlichen beim Blutspenden das Blut damals schon abgenommen und das ist praktisch, der Tod oben ist symbolisch und dann muss da unten nur noch das Blut reingefüllt werden.
Ah ja, okay, das könnte natürlich sein. Naja, in der Hütte wird zwischendurch dann doch ein bisschen geknutscht, ne? Man kommt sich näher, ne? bis dann der gute Kurt reinkommt, noch total blutverschmiertes und sagt, hier, wir müssen hier weg, wir müssen abhauen und arbeiten.
Das Geile ist ja noch, dass Marty vorher Little Nemo liest und dann auf einmal eine Stimme sagt, geh nach draußen und dann, nee, ich mach doch nicht, was du sagst, aber ich geh jetzt mal nach draußen.
Ja, stimmt.
Und dann ja Kurt in den Reineren, weil Marty checkt noch nicht mal, dass hinter ihm Patience, das ist das Mädchen, was das Tagebuch geschrieben hat, mit ihrem falschen Arm, der nämlich gegessen wurde, hinter ihm steht.
Mhm. Auf jeden Fall werden sie halt angegriffen, ne? Versuchen dann noch alles irgendwie zuzurammeln und so, also die Hütte zu verbarrikadieren. Aber,
naja, Dana nicht, die will ja erst nochmal rausrennen, wie das die Mädels in diesen Filmen immer so machen. Genau. Die Mädels wollen ja immer ihre Freundin retten.
Kurt sagt, ich vergesse immer, wie er heißt, warte mal.
Ich habe auch erst gedacht, also er heißt Kurt, aber ich dachte auch erst, er würde Kirk heißen.
Ja, das, weil er Kirk studiert hat, weißt du, das ist das Problem.
Und Dana, ich glaube, ihren Namen hat man erst zum Ende des Films erfahren oder ich habe am Anfang nicht aufgepasst. Mhm,
ich glaube auch. Auf jeden Fall sagt er, er will nicht ohne sie gehen und in dem Moment wird ihr Kopf ja auch zur Tür reingeworfen. Auf jeden Fall ist ja dann der Plan, sich irgendwie im Haus zu verschanzen und alles zuzumachen. Und da ist ja das vernünftige Vorgehen, so, ich würde mal sagen, wir trennen uns nicht. Wo man normalerweise dann als Filmfan aufspringt und sagt, yes, geil, sie trennen sich nicht. Ne, super. Dann wird natürlich ein bisschen weiter Gas reingelassen. Ne, was auch immer das dann für ein Gas ist, ein Angstgas oder was weiß ich. Auf jeden Fall sieht man das ja total, auch bei Kurt. Wenn er dann geht und sagt, ich habe doch einen anderen Plan. Wir trennen uns, dann können wir schneller sein. Da habe ich mich gefragt, es geht darum, in jedem Zimmer irgendwie was zu verrammeln. Wie groß ist diese Hütte? Also, wie viel Zeitvorsprung kann es denn bringen, sich zu trennen, oder?
Das sind halt 4 Zimmer, ne?
Ja.
4 Schlafräume, glaube ich, oder 5? Nee, wahrscheinlich 4, ne?
So. Ja, richtig.
Nein,
richtig.
Da gibt es keine. Aber es ist echt schön, wie sie das erklärt haben, warum alle so doof sich immer agieren, weil irgendwo immer in der Zentrale jemand steht und sagt, oh nein, das geht nicht.
Ach, wir müssen noch mal ein bisschen den Gas dann aufdrehen. Und dass sie dann alle in ihr Zimmer rennen und eingesperrt werden in ihrem Zimmer. Ist auch super, dass die Türen dann alle zu sind, sodass sie wirklich isoliert sind. Ne? Und da findet ja Martin dann das Mikrofon, nee, die Videokamera findet er, ne?
Genau, weil ihm nämlich die Lampe runterfällt.
Genau, da findet er die Kamera und dann, oh scheiße.
Und dann machen sie den großen taktischen Fehler, weil sie wollen nämlich erst ihn betäuben, direkt wo er das findet. Und dann sagen die, ach nee, hier XY Butler, der löst das Problem jetzt für uns.
Genau.
Und da denken wir dann auch, Marty wäre jetzt von uns gegangen.
Ja, richtig. Witzig ist, dass er dann am Fenster steht, wo ich mir auch sage, oh, so der typische Filmfehler, also der typische Fehler im Verhalten von solchen Leuten, dann einfach mit dem Rücken zum Fenster zu stehen. Und dann denkt er so einen Moment, er wäre in einer Reality-Fernsehsendung, weil er ja die Kamera gefunden hat. Ja, und sagt dann, oh Gott, dann denkt meine Mutter, dass ich ein Kiffer bin. Ne? Ja. Und in dem Moment wird er rausgerissen und wird vermeintlich getötet. Es sieht zumindest danach aus.
Ne? Ja, und da auch wieder, ne, das Blut ist für das Ritual wieder da unten reingeführt, aber da geht ein Donnern durch die Erde und man könnte jetzt annehmen, dass die sagen, glaube ich, dann, oh, die sind schon ganz aufgeregt und eigentlich sind sie nur sauer.
Ja, richtig.
Dann könnte man auch wieder sagen, das Publikum wurde jetzt nicht, die wollten es eigentlich sehen.
Ja, einmal das, genau, weil er ist dann quasi offscreen jetzt gestorben.
Ne? Mhm.
Ja, richtig. Die versuchen ja dann aus dem Haus dann zu entkommen. Zwischendurch haben wir ja auch noch, sehen wir mal, wie es in Japan läuft, ne? Weil wir haben ja im Film festgestellt, dass es überall auf der Welt diese Center gibt, quasi, wo versucht wird, überall die Dämonen zu besänftigen, und die meisten haben schon versagt, zuletzt Stockholm. Aber Japan, auf Japan ist Verlass. Und dann sehen wir eigentlich eine Szene mit so Schulmädchen und so einem Geist, das aussieht wie aus The Ring oder The Grudge oder so, weißt du?
Aus fast allen japanischen Horrorfilmen. Also ich habe eine Zeit lang sehr intensiv japanische oder überhaupt asiatische Horrorfilme gesehen, und das sieht fast immer so aus.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch mein Endgegner. Kleine, nasse Mädchen sind, weißt du, nee, das ist
das Gruseligste überhaupt.
Ja, ich gebe dir recht. Absolut, absolut. Aber sie besiegen ihn. Also den Geist offensichtlich, ne?
Indem sie zusammenhalten und schöne Lieder singen. Das finde ich, so muss es sein.
Total super, das Gute wird das Böse überstehen. Hier, dein Schlumpfsong damals, weißt du, ein Weihnachtsspecial. So muss das dann laufen. Auf jeden Fall springt dann aus dem Gefäß, wo der Geist halt reingesaugt ist, so ein kleiner Frosch raus, und dann feiern die Mädels das alle.
Und sagen
dann,
auch, das ist jetzt Kiko, der fröhliche Frosch.
Ja, genau. Und so, dann werden sie
beschimpft. Echt, ich wollte gerade sagen, das ist auch so tragisch, weil eigentlich freust du dich ja über so ein Ende, dass sie den Geist besiegt hat, und nee, das ist eigentlich für die ganze Welt total schlecht.
Ja, das ist auch so super, ne, durch Citizen, der dann einfach nur auf den Bildschirm guckt und sagt, das ist so dumm, jetzt haben uns auch die Japaner hängen lassen, jetzt hängt alles hier mal wieder nur an uns halt, ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall sind unsere Helden ja mit dem Wohnmobil mittlerweile auf der Flucht.
Ne? Einmal kurz noch. Stockholm kann man, wenn man halt darauf achtet, sehen, da war so ein The Thing-Szenario. Mhm. Und das andere ist, Moment, Buenos Aires, glaube ich, liegt, glaube ich, King Kong am Boden.
Ja, offensichtlich, ja. Das ist geil. Auf jeden Fall versuchen die ja mit dem Wohnmobil zu entkommen, und dann stellt man im Labor fest, verdammt, der Tunnel ist ja gar nicht gesprengt. Warum ist denn der Tunnel nicht gesprengt, ne? Und man versucht noch mit der Technik zu reden, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Die haben irgendwie nicht den Sprengauftrag bekommen, und da muss man noch selbst Hand anlegen. Also richtig schön hier Handwerkerarbeiten machen.
Genau, ne? Weil das, ne, wo ich denke, da sind drei Handwerker mit ihm im Raum, und die konnten jetzt alle nicht die beiden Drähte aneinander halten, damit es doch noch Peng macht.
Wer macht es denn nicht, ne? Er macht einfach diese zwei Drähte aneinander, und dann explodiert quasi der Tunnel, und die Flucht endet, weil sie wären auf die Art tatsächlich fast aus dem Gelände mit dem Wohnmobil rausgekommen, also aus dem kontrollierten Arenal. Und dann stehen sie da am Abhang und sagen, Alter, wie kann das sein, was machen wir jetzt und so, und was sollen wir machen, sollen wir springen? Und da musste ich schon so lachen, weil mir dann wieder einfiel, ach da klar, deshalb hatte er das, warum hatte er das Motorrad dabei?
Genau.
Also was hatte er eigentlich an dem Wochenende vor? Ich fahre mit euch in die Hütte im Wald, und ich fahre vielleicht noch ein bisschen Motorrad nebenbei.
Wenn mich meine Freundin nicht ranlässt, fahre ich eine Runde Motorrad.
Guck, ich versonnen in der Wüste nach
in die Sonne. Ganz ehrlich sagen muss, das hätte ich doch schon verhindert als Team, dass ich der das Motorrad hinten drauf hat.
Ja, einmal das, auch als seine Freundin.
Da ist das Team nicht sauber gearbeitet.
Ja, einmal das, und dann aber dieser Satz, er springt, er ist schon über eine größere Strecke gesprungen, und er kommt zurück und holt große
Helikopter,
Waffen und Militär
und Polizei.
Und er sagt da, und da ist er auch wieder sehr empathisch, sagt er, wir tun für Jules. Also er ist schon mehr als nur irgendwie so der Highschool-Schönling, der einfach nur, ne, irgendwie ich glaube, der hat schon was für sie übrig gehabt. Der hat schon wirklich was für sie
definitiv übrig. Nee, das war ja auch ein nettes Pärchen.
Aber als ich dann diesen Sprung gesehen habe, und wir haben das ja mit dem Adler schon gesehen, und als er dann gegen dieses Schild knallt und in die Tiefe fällt, ich musste damals lachen. Ich musste jetzt lachen. Damals hat es mich beim ersten Mal gucken, hat es mich geschockt, weil ich auch Chris Hemsworth, gut, ich kannte ihn da ja schon so als Thor, als den natürlichen Hauptdarsteller halt gesehen habe in diesem Film. Ja? Und den nimmt man quasi nach zwei Dritteln einfach komplett einfach raus. Ja?
Das finde ich ehrlich gesagt cool, weil normalerweise, auch wenn die sagen, das ist so die klassische Reihenfolge, eigentlich wie es abgehen muss.
Ja.
Ne? Da haben sie hier jetzt eine ganz andere Reihenfolge, gerade am Ende, weil eigentlich, glaube ich, der hässliche Typ, also was heißt hässlich, ne? Der Mann mit dem Namen, den ich mir nicht merken kann, der ist jetzt auch nicht hässlich, aber im Gegensatz natürlich zu, vor allem Chris Hemsworth, stinkt er natürlich ab.
Chris Hemsworth, ich habe letztens, kennst du diesen Film, wo er den Wahljäger gespielt hat, hier, Heart of the Ocean?
Oh ja.
Ne? Ich hatte meinen Artikel darüber gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, da hieß es, er wäre entstellt für diesen Film. Alter, der hat nur eine Narbe über dem Auge und sieht noch männlicher aus dadurch. Weißt du, also, Chris Hemsworth.
Den kannst du ganz schwer entstellen, würde ich
glaube
sagen.
Ich auch. Glaube ich auch. Also und deshalb, umso schöner war das. Und dann hat ja Dana ihren Moment mit, das sind Puppenspieler, ne? Dann merkt sie so ein bisschen, was dahinter steckt, dass da so ein abgekartetes Spiel an der ganzen Sache mit denen
ja,
läuft.
Ja, ganz im Ernst. Die haben gesehen, dass da dagegen was geknallt ist. Das kann man sich jetzt auch nicht schönreden.
Ja, klar. Und es sah einfach aus wie ein Energieschild. Ne, also man hat schon gesehen. Ne, und dann fahren sie ja nochmal mit dem Wohnmobil weg und es wirkt ja so im Moment, als wenn sie jetzt durchknallt und so, aber Holden braucht sie ja und sagt, du bist jetzt die Einzige, die ich noch habe. Und er
nicht
kriegt
durchdrehen?
Nicht durchdrehen. Aber er kriegt auch den eigentlich unwürdigsten Tod, weil sein Tod einfach nur so klein nebensächlich irgendwie ist. Ne, auf einmal ist hinten noch einer der Zombies im Wohnmobil gewesen, sticht durch ihn durch, das Wohnmobil baut einen Unfall, fällt ins Wasser und er ist tot und damit auch aus dem Spiel. Also er hat irgendwie so den unspektakulärsten Tod von all denen gehabt, finde ich.
Man hat ja im Vorfeld schon gesehen, also an der Wohnwagentür war ja schon so ein Zombie-Handabdruck.
Mhm,
ja. Hätte man drauf gefasst sein können. Und es ist natürlich sehr schön, er sagt, ne, wir haben nur noch einander, zack, tot.
Ja, richtig. Wie gesagt, ich fand es halt nur, bei ihm kam es so schnell hinter dem anderen. Da hat immer noch Hemsworths Tod nachgewirkt für mich, weißt du?
Ja.
Er ist der Typ, der nach
Aber Hemsworth wir hatten ja starb. Keine Zeit, denn der Film ist nur 95 Minuten und da muss man auch ehrlich sagen, der erfüllte jetzt auch keine wichtige Rolle einfach. Ne? Den konnte man jetzt auch schnell abservieren.
Auf jeden Fall, als sie unter Wasser sind, kommt ja Dana raus und dieser Moment, wenn sie aus diesem Wrack nach oben versucht zu tauchen und diese Hand von dem Zombie hält sie fest, einen Moment lang, ne? Das ist so eine Horrorvorstellung, es ist eine richtige Horrorvorstellung, so unter Wasser kannst nicht atmen und dann hält dich noch irgendeine Hand fest.
Das ist auch insgesamt eine total schöne Aufnahme, ne? Mit dem Unterwasser-Ding und so, das ist echt schön.
Ja,
also insgesamt haben wir in dem Film ein paar ganz tolle Einstellungen.
Ja, und dieser, wenn sie auftauchen will, geht das ja über in dem Moment, wo die Weinflasche oder die Sektflasche.
Champagner wahrscheinlich sogar.
Genau, Champagner aus dem Fass genommen wird oder aus dem Becher. Und das sieht so toll aus, weil es so eine schöne Bildüberleitung ist, ne? Und dann sagt ja noch Truman, ja, und ihr feiert das jetzt? Nee, die beiden feiern das. Lynn sagt ja dann, ich betrink mich nur. Und da hat Hadley auch so einen schönen Moment, wenn die gucken ja jetzt auf den Bildschirm, für die sind ja alle jetzt tot, nur noch Dana lebt und die ist am um ihr Leben schwimmen und so. Und er sagt dann, eigentlich irgendwie wünsche ich ihr, dass sie es schafft. Ne, Truman sagt ja noch, wieso, sie lebt doch noch. Ich meine, müsste sie nicht auch tot sein? Nee, der Tod der Jungfrau ist optional. Das ist so brillant, der Satz,
vor allem,
oder?
Der ist auf jeden Fall brillant und du siehst sie ja dann am Ufer, beziehungsweise auf dem Steg, da kommt ja dann auch der Zombie mit dieser Bärenfalle, die er immer um sich schlägt, an und sie fängt dann echt um ihr Leben an zu kämpfen,
das ist später
während die Party richtig losgeht.
Das ist das aller. Also ganz ehrlich, sie ist ja eigentlich so dieses Final Girl. Ne?
Mhm.
Und da gibt es ja auch ganz viele, ich habe das mal gesehen, da gibt es ja ganz viele Abhandlungen darüber, das Final Girl, Jamie Lee Curtis und alle, was da noch alles kam. Und dass sie das so machen mit, ihr Tod ist nur optional, deshalb überleben die auch manchmal. Weißt du?
Das hat aber auch ganz viel mit Sexualisierung von Frauen und so wieder zu tun, ne? Wenn das Final Girl dann wieder gegen irgendwelche Sachen verstoßen hat oder dann unrein war, weil sie doch nicht so rein gehandelt hat oder so, dann verdient sie auch den Tod. So, da gibt es ganz interessante Abhandlungen aus verschiedenen Bereichen.
Aber ich finde es halt, was er dann macht mit dem, dass er es ihr wünscht und eigentlich, und sie ist doch so tapfer und sie muss nur leiden, muss aber nicht sterben und gelitten hat sie. Und das übergeht in Tequila, ne? Weil auf einmal eine Afterwork-Party beginnt. Anders kannst du das ja nicht nennen, ne?
Ja gut, die haben ja Überstunden gemacht. Da gibt es auch die ganzen klassischen Überstundendiskussionen. Werden die bezahlt? Na, ich glaube nicht. Frag mal Finance, die stehen da drüben.
Das ist so geil. Auch das Anbaggern von dem Typen an dem Mädel, der sagt, du guckst gerne Ballett, ich habe zufällig zwei Karten und so. Und im Hintergrund, du hast halt diese Party, die trinken Musik und im Hintergrund siehst du, wie Dana auf dem Steg von diesem Zombie verprügelt wird auf dem großen Bildschirm.
Ja gut, das kannst du ja auch wieder auf verschiedenen Metaebenen sehen, ne? Weil diese Art von Filmen wird ja häufig auch sehr empathielos geguckt und du feierst ja schon daneben, ne? Während da die Leute sterben.
Ganz ehrlich, genau das ist es. Genau das ist es. Weil auf wie viel Partys laufen solche? Also wenn Filme laufen, dann sind es doch meistens solche auf Partys. Das stimmt schon. Ja, die so. Und ich finde aber diesen Kontrast, der uns da gezeigt wird, mit diesem Büroalltag, Afterwork-Party, Anbaggerungsversuche und so, und dann im Hintergrund wird die halt verprügelt.
Ja,
ne?
Gut,
und
das aber krass. Auch das sind, glaube ich, Sachen, für die ist das total normal, diesen Job zu haben. Das ist ein wichtiger Job, der wird erledigt und das sind die Opfer in dem Sinne. Ich meine, das kannst du tatsächlich natürlich einmal sehen. Früher wurden ja auch Menschen geopfert, das hat man auch als normal angesehen. Bei denen ist das immer noch normal. Und heute auch, wenn du irgendwas machst, was vielleicht nicht okay ist, dann redest du dir irgendwie ein, dass es doch okay ist, weil für ein größeres Gut.
Ja, richtig, richtig. Ja,
also es gibt ja genug große Konzerne, die, sagen wir mal, CO2-Zertifikate kaufen. Einfach mal als locker, ne, was auch, ne, weil sie das so nicht, vielleicht nicht ganz astrein sind, die damit falschen handeln. Es gibt Menschen, die vielleicht Maskendeals einfädeln würden innerhalb einer Pandemie und sich daran bereichern.
Das wäre moralisch, aber solche Leute haben doch nie eine Ehrenerklärung unterschrieben, oder?
Nein, natürlich nicht. Ah, ne? Okay. Das wäre ja total verwerflich, aber die reden sich ja ein, dass das okay ist.
Ja, ist ein guter Punkt, ja.
Man hat ja im Prinzip die Masken besorgt. Da kann man ja auch
atmen
mal ein bisschen was verdienen. Ja.
Ja, das ist schon richtig. Ihr müsst ja nicht dadurch atmen, ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall wird ja die Party je unterbrochen durch den Anruf auf dem roten Telefon. Ne? Und da wird ja offensichtlich gesagt, Moment, da ist einer doch noch nicht tot. Ne? Nämlich der Harlequin der Gruppe, der Narr der Gruppe ist nicht tot.
Warum hat denn da keiner aufgepasst?
Habe ich mich auch gefragt.
Schlampiges Arbeiten, würde ich sagen. Aber wie gesagt, da muss ja genug Blut. Daher meine Theorie mit, die waren vorher alle bei der Blutbank, weil das ist echt kompliziert, glaube ich, das Blut durch den Boden nach unten zu leiten.
Vor allen Dingen in der Menge.
Ja, in der Menge und dann müsste er so viel Blut verloren haben, aber noch nicht tot sein. Das ist ja alles sehr merkwürdig.
Ja,
das und auch natürlich. Aus dem Abgrund, die müssen ja das Blut von dem Athleten aus dem Abgrund irgendwie gekratzt haben.
Das kommt auch wieder. Wahrscheinlich hast du recht, das kann nur so gewesen sein. Ne? Auf jeden Fall ist ja Marty wieder da und auf einmal taucht er dann auch wie von Geisterhand auf und schlägt halt den Zombie nieder mit seiner Bong. Gott segne diese Bong.
Großartige Bong.
Nimmt Dana mit, die rennt zum Haus zurück, aber es geht nicht ins Haus, sondern es geht in den Boden. Und zwar in eins der Löcher quasi, aus dem diese Zombies gekommen sind. Oder eins der Zombies gekommen sind.
Gräber.
Und sie landen in einem Fahrstuhlschacht. Und sagt Marty, er weiß auch nicht alles, aber er hat ein paar Sachen rausgefunden und macht so diese Luke auf und sagt, das ist ein Fahrstuhl. Da musste ich sehr lachen.
Richtig. Also, und da gibt es vorher nämlich auf dieser Party, bevor das Telefon klingelt, so eine Anspielung, weil Citizen erstmal auf die Leute halt, die für diesen Tunnel verantwortlich waren, zugehen und sagen, ach, das macht ja gar nichts mehr, bla 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 bla. Und ne, dass das nicht funktioniert hat und so. Und die sagen, ja, nee, das war aber nicht unsere Schuld. Ne? Da ist ein Defekt von außen gewesen. Und da in dem Moment wird Citizen ja schon so, Moment, irgendwas stimmt nicht.
Richtig, richtig.
Ja, und das war Marty, der da rumgefuscht hat.
Ich fand super, dass Marty sagt, er kann den Fahrstuhl nach unten bringen. Und dass Dana fragt, ja, aber wollen wir da hin? Das ist eine berechtigte Frage.
Eine gute, aber andererseits.
Gute Frage. Wohin sollen sie sonst? Ne?
Das ist auch eine gute Antwort.
Beide gewinnen da tatsächlich, muss man da sehen. Und wie sie dann auch in den Fahrstuhl steigen und runterfahren, und dann beginnt ja diese Cube-Szene im Prinzip, ne? Dass sie irgendwie zu Cube fahren werden und dann einen Werwolf sehen, diesen Typen, der diese Metallscheiben im Kopf hat.
Der Hellraiser. Kind,
ne, der Hell, im Prinzip ist es ein Zenobit im Prinzip, ne?
Ja.
Ja, und das ist auch so krass und da sieht sie ja auch diese Figur, dieses Spielzeug, was der Xenobiten-Typ in der Hand hat und das hat sie ja im Keller gesehen und da wird ihr klar, dass sie selber das quasi das gewählt haben oder es sich wählen mussten, was sie töten wird halt, ne? Und schlägt dann gegen die Scheibe und dann ist so blutverschmierte Spuren an der Scheibe und das fand ich sehr intensiv und krass von ihr gespielt, muss ich sagen.
Das stimmt, also ich fand das echt, ich muss generell sagen, dass die Darsteller echt gut waren, ne? Also auf jeden Fall besser als normalerweise in dieser Art von Film. Sonst würde man das wahrscheinlich auch nicht so abnehmen.
Ja, auch diese Kamerarückfahrt, weißt du, wo du die dann alle in den einzelnen Cubes sehen, ne? Diese ganzen Monster in den einzelnen
Cubes ist ja auch waren. Schon wieder fast eine Szene wie in Cube, ne? Da sieht man am Ende auch dieses ganze Gebilde mit den ganzen Einzelelementen, die sich so hin und her schieben.
Wäre sogar ein krasses Ende für den Film, so als letzte Einstellung. Weißt du, wäre so ein Outer Limits-Ende.
Ehrlich gesagt, habe ich fast gedacht. Mhm. Ich habe beim ersten Mal echt gedacht, oh krass. Das ist jetzt so das Ende und die sitzen da einfach drin.
Ja, das wäre als Horror, wie lange hält man da aus, ne? Ja. Auf jeden Fall.
Werden die eigentlich gefüttert, die Bestien, ist die Frage.
Das habe ich mich auch gefragt, ja. Auf jeden Fall sind unsere beiden, sind Citizen und Hartley, ja dann mittlerweile suchen sie halt den Defekt und finden halt sie auch in einem
im
der...
Im Würfel 3606.
Würfel 36 und schicken dann genau einen Wachmann hin.
Ey, ja, das habe ich mich auch gefragt.
Ein Wachmann?
Der schachmatt geschlagen wird von der Zombie-Hand. die der gute Marty zerhäckselt hat und die dann noch am Grund des Fahrstuhls liegt.
Genau, die auch noch, und dann bleibt ja der Wachmann im Fahrstuhl liegen und dann geht ja noch diese Hand so über sein Gesicht drüber, weißt du, und der Fahrstuhl geht zu. Ist voll eklig.
Weißt das du? Ist total eklig. Das ist genau. Böse Geschwisterchen genau. Vom eiskalten Händchen.
Richtig, richtig. Oh ja, sehr gut, wenn sie sich die Hand reichen wollen. Auf jeden Fall rennen die ja dann durch diesen, gehen die ja dann durch diesen Raum mit den ganzen Fahrstühlen und so. Und dann hören wir ja auch schon die Stimme von Sigourney Weaver.
Ne? Ja.
Die im Prinzip sich entschuldigt und sagt, das sollte so nicht laufen, aber es ist halt nicht optional und das muss jetzt beendet werden.
Genau, vergebt uns und lasst uns das Ritual vollenden. Ne? Wir müssen die Alten besänftigen.
Genau, und das Sicherheitsteam ist gleich bei euch, was dann auch angelaufen kommt, also so eine SWAT-Einheit, die da haben, und die beiden verschanzen sich ja in so eine Art Kontrollraum.
Auch da mehrere Fragen an dieser Stelle. Mhm. Warum ist niemand in diesem Kontrollraum, wenn die da so eine wichtige Situation haben? Zweite Frage, warum gibt es da diesen Knopf, wo man alle von diesen furchtbaren Wesen auf einmal befreien kann?
Es ist ein großer roter Knopf, da stellst du keine Fragen. Weißt du, das hätte ich. Also das sind berechtigte Punkte, da hätte eigentlich jemand drin sein müssen. Und ich habe auch immer gedacht, das sind einfach Fahrstühle, aber nein, das sind ja die Eingänge zu den Cubes, ne? Das sind ja immer, da werden ja im Prinzip immer andere Cubes reingepackt. Deshalb kommen da ja immer wieder neue raus, ne?
Ich wollte gerade sagen, das sorgt ja dafür, dass alle Knopfs nacheinander geleert werden, dieser Knopf, und der gibt ja gar keinen Sinn, weil das würdest du ja niemals machen.
Es sei denn, es ist der Feuer, beim Feueralarm.
Genau, da werden alle evakuiert.
Entschuldigung. Liebe Leute, der Fluchtpunkt ist da vorne. Ja, vielleicht müssen die auch einmal in die
Liebe Wiesen-Anaconda, bitte links durch.
Ja, aber es ist eine Behörde. Also wenn die was haben, haben die sicher auch einen Brandschutzplan und der Fluchtpunkt wird ein Thema sein. Ich meine, muss ja auch artgerechte Haltung sein und so. Heutzutage, ich sag dir, sowas wie Pyramiden könntest du heute auch nicht mehr bauen bei unserem Bau.
Das stimmt wohl, das stimmt. Ja.
Na, auf jeden Fall ist das schon, also als sie dann da drin und sie da diesen roten Knopf buzzert und in dem Moment all diese Viecher aus diesen Türen rauskommen, diese riesen Anaconda-Schlange, der Werwolf, die ein riesiges Blutbad unter diesem SWAT-Team veranstalten, da ist so viel Witziges schon nebenbei in der Brutalität passiert. Super waren diese beiden Gargoyle-ähnlichen Wesen, die einen dieser Wachleute hochgehoben haben und in beide Seiten in so zwei Hälften gerissen haben. Das ist ein Blut.
Ich fand am besten den einen Fahrstuhl, wo wirklich immer nur eimerweise Blut rausgeschüttet wird.
Ja, und dann kommen ja und dann siehst du ja wirklich das Massaker, was in dieser ganzen Basis angerichtet wird. Die sind halt alle jetzt freigekommen und wir sehen die unterschiedlichsten Wesen, wie sie also auf Bildschirm so quasi nebenbei Leute töten, ne? Also da sind auch krasse Szenen dabei. Da ist so ein Monster dabei, das hat so eine Plastiktüte, so wie vom also du sollst erstickt werden überm Kopf und tötet den anderen mit auch einer Plastiktüte über den Kopf, weißt du?
Da ist auch jemand vom Kuckucksklan drin, ne?
Ja,
als Monster.
Ja, und der Werwolf, diese Japaner, diese mit diesen Masken, ne, also das soll ja so ein bisschen, ne, also
Dolz.
Dolz, genau, das war's. Und krass war auch die eine Dame, die im Vordergrund stand und sich in eine Kugel in den Kopf geschossen hat, weil im Hintergrund ihr Kollege gerade getötet wurde. Weißt du, also das ist schon sehr hart, was wir da sehen halt, ne?
Ja, da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich bin gerade als Mutter, stelle ich fest, ich kann das echt nicht mehr gut gucken.
Ja, das glaube ich.
Also ich musste teilweise echt weggucken.
Also die Szene mit dem Headshot, mit dem Freitod, dann da habe ich auch gedacht, Alter, stimmt, wie krass ist das, ne? Wie krass. Ne?
Na, und das ist ja irgendwo auch wieder, um diese dunklen Sehbedürfnisse zu befriedigen und dann zwischendurch nochmal das alles.
Aber es ist halt sehr aufwendig und sehr, also die haben alle irgendwie so ein bisschen, die haben alle schon sehr viel unterschiedliche Modelle und Masken und so verwendet dafür.
Ne? Ja, also, die haben auch jede von diesen Szenen einzeln wirklich gefilmt, um sie dann auf diese Bildschirme zu legen. Das ist ein Riesenaufwand und da sind ja wahnsinnig viele Easter Eggs drin, was da für Wesen sind, Filmanspielungen, Monster, das ist echt gigantisch.
Ja, richtig, richtig. Dann haben wir ja noch Hadley, Citizen und Lynn, die noch im Quartier sind. Oh, die werden,
ne? Was ich kurz noch anfühle, auf diesem Board am Anfang, da steht nämlich auch, eines von den Monstern, das sehen wir jetzt, glaube ich, nicht, ist der schlecht gelaunte Baum aus Evil Dead.
Steht das da echt?
Okay. Also da steht halt schlecht gelaunter Baum.
Um Gottes Willen. Gottes Willen. Der hat sich ja Lynn am Ende geholt. Das habe ich nicht ganz gesehen, was sie. Diese Riesenschlange hat mich total irritiert. Weißt du?
Das ist, glaube ich, die Schlange aus Anaconda.
Ja, könnte sein.
Ich glaube, Anaconda hat es mehr zu einem Klassiker geschafft, als man denken könnte. Und ich finde ihn auch weniger schlecht. Anaconda? Zumindest in der ersten Hälfte.
Ich war im Kino, im Double Feature mit Batman und Robin. Es war ein harter Tag für mich.
Was war denn das für ein Double Feature?
Ich weiß es auch nicht. Das war, gut, wir sind ja auf irgendeiner Kleinstadt, wir haben nichts anderes, weißt du. Wenn schon die Stars einmal, wenn du George Clooney und eine Riesenschlange in der Stadt sind, weißt du, dann.
Ja, okay.
Na, auf jeden Fall, der Tod jetzt von Truman ist ja, ne, so typisch heroisch, ne, der Soldat, der dann, als er in Stücke gerissen wird, dann noch schnell die Handgranate sprengt und, ne, um ihn herum zu dieser Explosion führt, was Hadley dann auch von den Beinen reißt und so. Und dann stirbt ja Hadley genau mit dem Wesen, was er sich immer gewünscht hat zu sehen, den Wassermann.
Ja, und ja? Er sagt dann auch, ach, ihr wollt mich echt verarschen, ne?
Das ist so, ich auch geil.
Boah, und ich muss echt sagen, das ist dann auch so dieses Geräusch, als er sich so der.
Ja, also dieser Wassermann ist offensichtlich auch so ein Wesen, das keine Beine hat und auf dem Boden sieht aus wie so ein großer Wurm, ne? Und das beißt ihm dann quasi ins Gesicht und dann kommt aus den Luftlöchern auf dem Rücken so eine Blutfontäne raus. Also, das ist schon sehr heftig. Das muss man echt sagen.
Wobei das vom Wesen so ein bisschen so aussieht, wie ich mir die Leute hier aus dieser Lovecraft-Stadt, diese Fischwesen.
Stimmt, ja. Ja, stimmt. Genau, ja. Naja, Lynn wird von dem Baum oder der Schlange, das habe ich nicht genau gesehen.
Da war es nicht die Schlange, ich weiß es nicht.
Ja, es wird die Schlange wahrscheinlich gewesen sein, ne? Und dann bleibt noch Citizen über, der dann halt noch nach unten entkommt, durch den Gang läuft und dann fast schon, das sieht man irgendwie, man sieht es nicht richtig kommen, der wird quasi erstochen von Dana, in die läuft er nämlich rein und sie hat halt so ein Messer halt dabei. Und er stirbt halt, weil er von ihr quasi erstochen wird und beim Zusammenbrechen sagt er noch zu ihr, du musst ihn töten. Du musst deinen Kumpel töten. Ne? Ja, und dann landen sie ja in diesem Raum mit diesen fünf Figuren und und da
schnallen
ist ja
auch direkt, dass sie sind.
Sehr viel Kombinationsgabe, ne? Und da ist ja der große Auftritt von Sigourney Weaver, ne? Die im Prinzip nochmal so ein bisschen, hallo, ich bin Expositionsgirl.
Ja, sie ne? kennen mich aus.
Sie kennen mich aus Film. Sind Sie nicht die aus
Film, Alien? Die wirklich gruselig waren.
Ja, genau. Und sie erklärt das halt im Prinzip nochmal, dass es halt diese Titanen gab, dass die früher die Welt beherrscht haben und um sie zu besänftigen, müsste man das halt machen. Und sie sollte ihn töten, wenn sie das jetzt macht. Wenn er stirbt, dann kann das Ritual immer noch, gilt es als durchgeführt, sie haben aber nur noch ein paar Minuten Zeit. Dann ist abgelaufen und dann würde die Erde zerstört werden und so halt. Ne?
Ja, nee, die Erde wird nicht zerstört. Die Menschen werden auf qualvolle Art allesamt getötet.
Genau. Es wird ja noch gesagt mit irgendwie anderen Optionen und so. Nee, es gibt keine anderen Optionen. Das ist das Ende der Menschheit halt. Ne? Und der Moment da ist, finde ich, an einigen Stellen bemerkenswert. Einmal, dass Dana es in Betracht zieht, das zu tun. Ne? Denn sie richtet ja die Waffe auf ihn. Ne, und sagt hier, es geht ja um alles, um die Menschheit an sich halt, ne?
Ja, gut, da muss ich halt auch echt sagen, ne, ethisch-moralischer Hintergrund und überhaupt, was würdest du machen?
Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ne, so, ja. Das ist, und ich muss sagen, ich würde es tun, ne? Es ist ja für die ganze Menschheit.
Also
und,
ich würde es auch tun, ja.
Ne, von dem, was man gesehen hat, da spricht alles für, dass die Leute jetzt recht haben mit dem, was sie so sagen.
Ich finde es bemerkenswert trotzdem, dass sie es macht und auch genauso überraschend, dass Marty, der sieht ja den Werwolf hinter ihr kommen, weißt du, auch in jedem anderen Film hätte er gesagt, Vorsicht hinter dir, aber nein, er lässt es zu. Er lässt den Angriff auf seine Freundin in dem Moment auch zu.
Ja gut, jeder ist sich ja selbst der Nächste, da muss man auch denken, Dana hätte jetzt eine Chance gehabt, rauszukommen, sie hätte ja überlebt.
Ja, richtig. Genau. Dann
fällt
noch ein bisschen,
das auch nochmal einfacher, glaube ich, abzudrücken.
Ja, richtig, richtig. Dann gibt es noch ein bisschen Prügelei mit der Direktorin, die dann auch relativ schnell fällt dadurch, dass, ich glaube, da ist doch das Mädchen Passion, ist doch dann, die ist doch auch noch aufgetaucht, ne?
Ah, nee, das kommt, die Passion, genau, die ist den praktisch den ganzen Weg hinterhergeschlichen mit ihrer komischen Gruselhand. Und Sigourney Weaver oder die Direktorin ist mit Marty am Rumkeilen und eigentlich ist Marty oben und dann winkt ihm Dana zu, Marty nicht, ne? Und dann lässt er sich nach unten fallen und das Zombie-Mädchen killt Sigourney Weaver.
Genau. Die fallen auch in die Tiefe. Und man sieht unten dann auch schon so Arme von Titanen. Man sieht, dass da unten so ein bisschen, so dass die Höhlen immer aktiver werden und so halt, ne? Das haben sie schon sehr, sehr geil gemacht. Naja, und dann ist im Prinzip, beide sind schwer verletzt, ne, Marty und Dana, also richtig schwer verletzt und setzen sich dann zusammen hin und wie es sich so gehört, ziehen erst nochmal einen durch.
Ja gut, was willst du sonst auch machen, wenn in den nächsten paar Minuten die Welt untergeht?
Und fragen sich jetzt nochmal, was sie machen und kommen dann zu dem Schluss, ach scheiß drauf, ne, vielleicht sollten wir mal anderen eine Chance geben. Was, wie du schon gesagt hast, im Moment wird, was für andere dann, ne? Also.
Gut, jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn wir wieder auf diese Metaebene gehen, dass man vielleicht anderen Filmemachern, die was anderes machen, eine Chance geben sollte.
Das ist gut, das ist gut.
Ne? Weil immer nur der gleiche Mist ist vielleicht auch doof.
Also Drew Goddard hatte gesagt, dass das auch der Hauptgrund für das Entstehen dieses Films war. Nämlich dieses Nervige, obwohl sie dieses Genre so lieben, aber dass die Leute es sich so leicht machen, immer so mit der gleichen Formel dran zu gehen und immer so und das Verhalten nicht nachvollziehbar machen und man sich immer fragt, Alter, warum lasst ihr euch nicht mal was Intelligentes einfallen? Ne? Oder Erklärungen, warum die Leute sich so atypisch verhalten.
Aber das ist ja in ganz vielen Filmen. So, das ist ja nicht nur für das Horror-Genre, das trifft ja auf ganz viele Genres zu. Die ganzen Studios machen sich das total einfach. Sie entwerfen eine Erfolgsformel und nehmen wir nur mal die ganzen Marvel-Filme.
Ja.
So, da sind zwar gute Storys hinter, aber viele funktionieren immer nur nach dem Schema F. Sobald die ein bisschen abweichen, werden die normalerweise super. Oder so Experimente wie WandaVision sind großartig bis phänomenal. Ja. Aber ganz viele Sachen aus dem Mainstream-Kino, es ist immer nur die gleiche Suppe. Die ganzen Serien sind gemainstreamt. So, das ist, die ziehen sich ja auch ihr eigenes Publikum heran. Irgendwann werden Leute nichts mehr gucken können, was von Schema F abweicht. Das ist ganz furchtbar.
Kennst du dieses Video, wo die ersten drei Terminator-Filme auf drei Bildschirmen zur selben Zeit parallel haben laufen lassen? Da gibt es also ein YouTube-Video, wo die ersten drei Transformers-Filme, wie gesagt, auf jedem Bildschirm lief einer und die haben zu denselben Zeiten passieren dieselben Sachen. Also in denselben Abständen. Actionsequenz, Gespräch, Liebesszene, ne, Verrat und pipapo. Exakt an denselben Stellen.
Die Transformer-Filme gehören für mich zu den schlechtesten Filmen, die jemals produziert worden sind und deren Erfolg erschreckt mich maßlos.
Auch der erste, den mag ich voll gerne.
Auch der erste, denn der erste ist schon total platt von der Handlung. Ne? Bumblebee ist total niedlich und großartig geschenkt. Aber die
Optimus
Handlung.
Prime.
Ja, aber die Handlung, guck dir wirklich mal die Handlung an und was da passiert und so. Das ist so flach und.
Aber ich mag den. Aber Megatron. Das ist tatsächlich der erste Ghostbusters, der erste Transformers-Spieler, der spricht trotzdem noch den 15-jährigen Gregor an, der dann der 26-jährige Walters gesehen hat. Aber egal, den ersten liebe ich nach wie vor, der Rest ist dann halt echt nicht mehr ertragbar halt, ne, aber, ach Gott, nein. Aber nee, du hast schon recht, das ist Malen nach Zahlen,
ich
oder?
Ich mag auch Doctor Strange, obwohl das auch nach der gleichen Formel abläuft. Ich finde, der hat ein paar andere Sachen, die so ein bisschen ihn anders machen. Aber ist auch nicht viel anders, ne? Da ist auch ganz viel einfach Benedict Cumberbatch.
Der spielt
der kann Benedict Cumberbatch. Telefonbuch.
Ja, das ist halt so, ne? Kombiniere. Nein, die Filme, natürlich ist es so. Es ist mal nach Zahlen, so ein bisschen, ne? Und natürlich laufen die, ja gut, es ist halt, weißt du, sie erfinden das Rad nicht immer neu, aber sie wissen, wie man es dreht.
Ja.
Halt, ne? Das ist, und ganz ehrlich, so schlimm es sich auch anhört, aber der Erfolg gibt denen nicht ganz Unrecht. Halt, ne?
Ja, weil die Menschen es sich gerade aktuell immer sehr, 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 sehr einfach machen. Ne? Das ist wirklich. Ja.
Vielleicht ist diese Pandemie tatsächlich nur dazu da, damit sie sagen können, Avengers Endgame war wirklich das Endgame, was Kinoblockbuster angeht. Weißt du? Völlig Marvel zutrauen. Disney würde ich es zutrauen. Weißt du? Nee, aber jetzt machen wir Schluss.
Jetzt muss man aber echt sagen, Disney hat großartige Filme gemacht und da ploppt auch immer wieder was auf, was total großartig ist und was zeigt, eigentlich geht's doch anders, Leute.
Ja, klar, natürlich. Ja,
so,
ja.
Der dritte Toy Story, ein Film, wo man sagen müsste, warum macht ihr ein drittes Toy Story?
Ja.
Der war toll.
Das stimmt. Ach Gott.
So, aber es gibt trotzdem so viel Schlechtes da draußen. Deshalb habe ich auch Kevin in the Woods damals so gefeiert, weil es halt mit diesen Erwartungen spielt und was ganz anderes macht. Und er wird ja tatsächlich von vielen Leuten auch sehr verrissen.
Ist das so? Echt?
Ja, ich glaube an einigen Stellen. Also von der Kritik gab es relativ viel Positives, aber gerade aus dem Horrorgenre gibt es dann welche, die sagen, nee, ist ja gar nicht so, ne? Der ist ja nicht für uns gemacht praktisch.
Ja, weil das durchschaut, ne? Ja, aber ja, ganz ehrlich, der ist großartig. Und jetzt auch das, was jetzt noch am Abschied kommt, ist halt auch eine absolut mutige Entscheidung gewesen. Ne? Denn die beiden entscheiden sich halt wirklich, ach komm, scheiß drauf, wir lassen die Welt untergehen. Ne?
Ja.
Und das führt dann halt wirklich, ja, die sitzen dann da, um sie herum bricht alles zusammen und eine riesige Titanenhand bricht aus dem Boden heraus. Aus dem Haus im Prinzip, ne?
Mhm.
Und schlägt auf die Kamera. Quasi.
Ja.
Was für ein geiles Ende. Wirklich, man kann sagen, alle sterben und die Welt geht unter. und der Film ist zu Ende. Ah!
Und man steht da mit offenem Mund oder sitzt da mit offenem Mund das erste Mal und denkt sich, what the fuck? Also ja. Wirklich, das ist ja so toll gemacht an ganz vielen Stellen. Und auch dieses Nebeneinander sitzen, ich meine, die haben nicht mal mehr die Kraft, also ich glaube, Dana hätte nicht mal mehr die Kraft, ihn umbringen zu können, selbst wenn sie jetzt gewollt hätte. Weil sie auch sagt, es geht jetzt zu Ende. Da muss man sagen, klar, ne, selbst wenn ich da jetzt sitzen würde, so, und ich wüsste ja, es ist jetzt so egal, ich sterbe jetzt, es ist so egal, ich glaube, man ist an Menschen auch so egoistisch, dass man, ach, pfft, ist mir doch egal, was nach mir kommt, ne? Nach mir die Sintflut oder die Titanen in dem Fall.
Ja, ja. Nach mir die Titanen. Ja. Ja, natürlich. Es ist halt wirklich ein hartes, kompromissloses Ende, was aber komplett in diesen Style des Films passt. Ne, also jeder andere Ende, weißt du, wäre auch ein Schocker gewesen. Sie hätte ihn getötet und wäre dann irgendwie traumatisiert im Polizeiwagen aus dem Wald gefahren worden und so, weißt du? Das wäre so ein Fortsetzungsende gewesen halt. Ne? Also das finde ich ein sehr konsequentes Ende von der Story. Und ganz ehrlich, also ich muss sagen, meiner Bubble hat den eigentlich jeder dann so ein bisschen auch abgefeiert, weil wir so auch wirklich so erkannt haben, oder für uns zumindest, dass er einfach das so toll mit dieser Erwartungshaltung spielt und vor allen Dingen einfach auch so mit, auch mit dem Augenzwinkern. Also man merkt dem Film ja an, dass sie das eigentlich lieben, den Scheiß. Ne? Aber dass sie es halt auch ganz gerne mal eine Erklärung für bestimmte Sachen haben möchten.
Man kann es halt auch intelligent machen. Ja. Es gibt ja intelligenten Horror. So ist es nicht. Ja. Ich muss jetzt dazu sagen, in meiner Bubble bin ich so ziemlich die Einzige, die überhaupt Horrorfilme guckt. Und auch ich tue mich mittlerweile sehr, sehr schwer damit. Das Letzte, was ich geguckt habe in der Richtung war, und das war auch ein Beweis, dass man es intelligent machen kann, die Serie bei Netflix, House on the Haunted Hill.
Okay. Habe ich nicht gesehen, ne?
Die war ganz, ganz toll gemacht. Also auch von der gesamten Story, wie sich das aufgebaut hat über verschiedene Zeitebenen. Super.
Ja, ich kann mir bei Serien, kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, den da die Spannung hochzuhalten über einen längeren Zeitraum. Ne?
Ja gut, das war auch so eine 8 oder 10 Folgen Serie und im Prinzip ist die Staffel damit abgeschlossen gewesen.
Ah, okay. Ja, muss ich mal reingucken.
Beziehungsweise die Staffel erzählt wie bei American Horror.
Ja. Oh ja, oh, so. American Horror Story, ne? Ja.
Genau. Immer praktisch. Die wollten, glaube ich, nochmal eine zweite Staffel machen. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Die erste war auf jeden Fall gut. Und für mich war das jetzt so abgeschlossen, müsste ich jetzt keine zweite haben. Genauso wie ich American Horror Story. Die erste Staffel fand ich gut. Also die hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen, aber die fand ich gut. Und die zweite hat mich schon ein bisschen so... die fand ich, glaube ich, die war mir zu hart.
Ich war dann, glaube ich, ich habe dann irgendwann den Überblick verloren, wer da tot war und wer gelebt hat. Weißt du, irgendwann in der Serie. Und dann habe ich... Ich bin dann nur nochmal zurückgegangen in der Staffel bei American Horror Story, wo die im Zirkus waren. Also das ist bei Anthology-Serien hat es ja den Vorteil, jede Staffel ist ja wie so eine eigene Wundertüte halt, ne? Das eine gefällt dir, also zum Beispiel kann ich nichts mit dieser Kurven-Staffel anfangen, mit den Hexen.
Ach so,
mit Hexen,
da war ich komplett raus.
Aber Zirkus war ganz cool. Ne?
Also, das glaube ich. Es gibt übrigens eine ganze Serie, die so aufgemacht ist, eine relativ schräge. Die Freakshow heißt einfach oder so.
Müsst ihr mal gucken. Freakshow, ja stimmt, doch, stimmt. Ja doch, das jetzt stämmert was. Naja, auf jeden Fall, was ich noch faszinierend fand, ist Drew Goddard, der den Film ja verantwortet hat, der hat ja noch ein paar Sachen gemacht, die zum Beispiel echt, also er war zum Beispiel der Cloverfield-Regisseur, ne? Da hab ich gesagt, Alter, klar, gar nicht wahr, er war der Drehbuchautor von Cloverfield, aber immerhin halt, ne? World War Z, den finde ich relativ schwach, aber da war er auch am Drehbuch beteiligt. Ich glaube, das war seine einzige, war das hier seine einzige Regiearbeit? Warte mal, der Marsianer? Da hat er auch nur das Drehbuch geschrieben. Okay, er soll trotzdem, dann gebe ich ihm nochmal eine Chance, er soll unbedingt nochmal Regie führen.
Man kann sagen, jetzt regiemäßig fand ich das jetzt ehrlich gesagt ziemlich gut.
Ah, stimmt, er hat noch Bad Times at El Royale gemacht. Den fand ich ein bisschen weird, ehrlich gesagt.
Auch mir jetzt. Jeff
Bridges. Ja, der ist auch ziemlich untergegangen, der Film, obwohl er mit Hemsworth, Dakota Johnson und Jeff Bridges sehr gut besetzt ist, aber der ist so ein bisschen untergegangen auch, ne? Ach nee, der Film ist super, muss man echt sagen. Die Darsteller sind toll, die Effekte sind toll, auch heute noch. Also nach 10 Jahren kann man den immer noch super gucken. Ne? Klar, jetzt, da wir ihn komplett mal gespoilert haben, ne? Aber wenn man ihn das erste Mal gesehen hat, dann ist das echt
wirklich... Wie gesagt, ich finde, du kannst auch von dem Trailer, so wie der gemacht ist, oder zumindest den ich gesehen habe, weißt du echt nicht, was los ist. Und er macht einfach nur neugierig und der könnte alles sein. Ich hatte halt damals echt nur den Trailer gesehen und gedacht so, okay, den muss ich irgendwie sehen. Und er hat übrigens nur 7 Sterne auf der IMDb, die Cabin in the Woods.
Was?
Ja.
Was?
Das heißt, er ist schon über Durchschnitt, aber ich würde ihn halt höher einsortieren persönlich.
Dann muss ich das machen, was heutzutage jeder macht. Ich mache mir 10 IMDb-Accounts und werde versuchen, das Voting nach oben zu treiben.
Hervorragend. Nein,
das mache ich nicht. Aber sowas, ich möchte, dass meine Meinung im Internet gehört wird und ausschlaggebend ist für andere. Nein, aber wirklich ein ganz, ganz toller Film, den man, finde ich, echt, also ich wirklich, da hat er wirklich so, ich finde diese Mischung aus Humor, weißt du was, Humor ist eigentlich auch wahrscheinlich wirklich mit am schwersten zu schreiben, ne?
Ja.
Und Humor in so einer Umgebung, in so einem Setting ist eigentlich nochmal schwerer. Und dieser Humor, den wir da drin sehen, der passt einfach, der ist on point und es ist wirklich witzig. Das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, ich finde halt, ja, genau, in diesem Setting was Witziges zu machen. Und ich finde halt gerade diese Bürobelegschaft, die ist so witzig und die Dialoge von denen so pointiert.
Ja. Also es, ganz ehrlich, diese Partyszene mit dem Verprügeln von ihr im Hintergrund auf diesem Bildschirm und vorne den Typen, der sagt, ich habe gehört, stehst du auf Ballett, ich habe zufällig 2 Karten, weißt du?
Ja, auch sowas wie der Jackpot geht übrigens an den, ne, an die Wartung, die müssen sich das mit dem Praktikanten teilen.
Super. Ja, ja. Oder auch die Diskussion mit dem Mädel, die sagt, ja Moment, ich habe doch die Zombies gewählt. Ja, ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Zombies und diesen Redneck-Zombies, ne?
Ganz unterschiedliche Spezies, ja.
Das ist so wie, was sagt er? Er hat auch gleich so einen Vergleich. Das ist der Unterschied zwischen richtigen Elefanten und Seeelefanten.
Ja.
Also, was? Da bekommst du mehr als nur etwas, du kriegst auch einen guten Rat.
Ja, das muss aber auch tatsächlich sein, wo ich mir überlege, okay, die scheinen ja wirklich diese Spezies katalogisiert zu haben und teilweise einzufangen. Und die sagen ja auch, das sind nicht die richtigen Albträume. Ne? Die richtigen Albträume lauern unter der Erdoberfläche. Also auch diese Mythologie finde ich sehr cool. Hat auch an vielen Stellen so Lovecraftsche Anlehnung, ne, mit den großen Alten, die irgendwo lauern, versiegelt und schlafen. Und ne, man muss ja auch mal sorgen, dass die weiter schlafen und nicht aufstehen und so. Und teilweise auch in der Erde unter irgendwelchen alten Tempeln, das passt schon alles. Und auch die Anspielung aber wiederum mit den Titanen ist total schlüssig, weil die Titanen sind ja damals in den Tartarus verbannt worden, also in die Unterwelt, sollten da eigentlich nicht wieder raufkommen.
Ja, das passt alles. Also wie gesagt, die Monster sind ja nicht die Titanen, ne? Das wirkt vielleicht manchmal so, aber die sind ja irgendwie noch was anderes halt, ne? Das ist echt... Und vor allem, weil sie wirklich diesen Vergleich mit dem, dass die Albträume darauf basieren, weil es diese Monster wirklich gibt halt. Ne? Ich mag auch diesen ganzen Gedanken dahinter, dass man irgendwie über die Jahrhunderte und Jahrtausende es immer früher Menschenopfer gegeben hat und die waren eigentlich dafür da, also das heißt mag, dass diese Titanen halt weiter geschlafen haben. Ne? Und dass man sagt, ja, aber heutzutage ist es ein bisschen schwierig, das moralisch zu vertreten, Menschenopfer, deshalb machen wir es so. Ne? Ja. Also... So würde es wahrscheinlich laufen.
So würde es laufen, es würde keiner mitkriegen, ja.
Ja, ja, ja.
Du kannst dich jetzt fragen nachher, wenn du ins Bett gehst, ist es vielleicht doch so? Lauern die Monster draußen im Dunkeln? Ja, soll ich besser keinen Wohnmobilurlaub machen?
Ja, und die Frage ist halt, wenn man sagt, ja, die 5 Kids, komisch, die 5 Kids, die in diese komische Hütte im Wald gefahren sind, sind tot. Selber schuld, ne?
Ja. Ja.
Und die abschließende Frage, die ich noch habe, was ist wohl aus Mordecai geworden?
Das ist eine gute Frage.
Meinst du, der hat immer noch die Tankstelle und sagt, nee, kann ja nicht, ne? Der muss ja dann auch mitgefallen sein, als die Titanen sich erhoben haben.
Ja, jetzt muss ich auch sagen, wenn die Titanen auf die Erde kommen, wird dann alles einfach ein Lavafeld oder nehmen sie sich wirklich die Mühe, jeden Menschen einzeln zu zerreißen oder können ein paar fliehen?
Ja, das wäre
bildet
was für
sich
eine
ein Untergrund? Ne? Kampf der Titanen praktisch, nochmal neu.
Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass man da keine Fortsetzung gedreht hat. So dieses, das Wissen, dass diese Welt, also diese Filmwelt endet mit diesem Untergang, die ist so stimmig, weißt du, hätte man das jetzt gemacht mit so einem zweiten Teil, mit so Alibi-mäßig.
Ah, nein.
Und, weiß ich nicht, das hätte irgendwie nicht gepasst.
Das hätte auf jeden Fall nicht funktioniert.
Ja, Mary, hast du noch was du loswerden möchtest zu dem Film?
Nee, ich glaube, wir sind da jetzt ziemlich alles losgeworden. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ja, jeder, der diesen Podcast gehört hat, hat den Film hoffentlich gesehen. Ansonsten, tja, schade, tut mir leid.
Wenn jetzt einer, verdammt, guckt ihn, unbedingt gucken. Gut, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich dafür, dass du dabei warst. Es hat super viel Spaß gemacht,
ja,
dir den Film zu besprechen.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Also das ist schön, dass wir beide jetzt über diesen Film sprechen, der mir echt sehr am Herzen liegt.
Ja, mir auch. Also dann nochmal vielen Dank und liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Ciao.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.